Witz und so.
Mit dem Heizel, wunderschönen guten Abend. Außerdem der Wolf-Alphen-Blog, der Alex Olmer.
Guten Abend.
Der Carlo Kaiser, Mac and Ilo Becker.
Guten Abend.
Was ist Schleppwolfle?
Guten Abend.
Ja, miteinander. Die BBDC sitzt uns quasi im Nacken, obwohl sie uns entgegenrollt sozusagen. Und die Frage ist, was passiert denn mit dieser mysteriösen Verglasung, Zusammenführung von Sachen und so weiter? Apple hat eine Mail an die registrierten Developer rausgeschrieben mit dem Subject Hello Developer.
Ja, passt ja ganz gut zusammen.
Und was sie dort empfehlen zu tun als Vorbereitung auf die WWDC, ist sich nochmal ernsthaft jetzt wirklich Swift und SwiftUI anzuschauen. Ist das jetzt nur so ein freundlicher Hinweis oder ist das so, du willst jetzt wirklich, wirklich jetzt Swift und SwiftUI lernen, weil sonst ist es zu spät. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie da auch nochmal für die Developer ein bisschen draufdrücken und halt gucken, dass sie wirklich AppKit rausschmeißen, dass das irgendwie rausfliegt und dass sie da ein bisschen was machen. Aber wie weit geht der Schritt? Wie weit geht der Schritt, wo sie halt jetzt die iOS-Technologie SwiftUI auch wirklich auf den Mac rausprügeln wollen? Also das ist ein Bett, den sie gemacht haben, dass SwiftUI voll gut wird. So ganz kannst du es halt nicht halten. Und da ist noch irgendwas schief. Und sie haben versucht, UIKit auf den Mac rüberzubringen mit Marzipan. Und das ist auch nur so halb gelungen. Und jetzt machen sie vielleicht noch diese Geschichte, dass das ganze Design ein bisschen angepasst wird. Also was wir gesehen hatten mit der Vision OS Style auf macOS rübergebracht oder auch auf iOS rübergebracht. Wie sieht das denn dann aus? Was bedeutet das? Jetzt ist das auch wiederum nur jetzt auf iPadOS und auf iOS, ist das nur der einmal neue Farbe oder ist das auch ein ganz neues Konzept? Ne? Es gibt dieses eine Leak hier von UI, nachgebauter UI, wie die aussehen könnte, dass das halt auf iOS auch so ein bisschen die ganzen Toolbars und so weiter, dass die halt in solche rundlichen Pillen und runde Buttons reingeklebt werden. Und ein bisschen verglast wird, dass halt die Spiegelungen so ein bisschen am Gyroskop hängen und du drehst dein Telefon und die Ränder von den Icons und alles, das glitzert so ein bisschen. Vielleicht fassen sie die Ränder von den Icons an und geben den iOS-Icons eine neue Form. Oder auch nicht. Was bedeutet das alles?
Ich meine, das war so mein Urlaubserlebnis, war so iOS 19 Design Leak. Und da habe ich mich so aufgemacht und gedacht, okay, das kannst du ja mal anschauen. Und so aufgerufen und da waren so komisch formige Icons. Und da habe ich so den Browser zugemacht, Telefon ausgeschaltet.
Nächste Woche arbeite ich wieder.
Und mich wieder den wichtigen Dingen des Lebens gewidmet.
Pizza so am Nom Nom.
Ja, genau. Ja. Eine Pizza noch.
Sie können schon die Form der Icons verändern, wie jetzt diese Nachbau-Icons, diese Form wird es nicht. Also die war zum Beispiel hässlich.
Die war furchtbar, ja.
Es gibt aber zwischen der traditionellen Round-Rect-Variante und der Squircle-Variante und einem Kreis gibt es ja noch mehr Zwischenstufen. Aber was ist denn damit gewonnen? Wenn jetzt alle Icons angefasst werden müssen und neu gezeichnet werden müssen.
Damit ist wirklich ernsthaft, glaube ich, nichts geworden. Also das wäre auf einer gewissen Ebene auch einfach großer Quatsch. Ich meine, es ist schon richtig, dass natürlich die Icons per se darauf ausgelegt sind, in verschiedenen Formen ja gepresst zu werden. Und gerade weil wir in Vision OS ja sowieso schon auch die runden und die räumlich runden Icons haben, ich meine, die ganze Basis für Änderungen an dieser Icon-Form sind, glaube ich, vorhanden, aber es ist wirklich, also ich weiß auch, außer dass es halt ein bisschen anders aussieht, weiß ich nicht, was damit unterm Strich dann Sinnvolles bei herauskäme.
Es muss halt ins Gesamtkonzept passen. Also es kann halt sein, dass das Icon-Design wirklich eine optische Änderung primär ist, aber die halt in das komplette Redesign passt damit. Also nur die Icons anzufassen und nichts anderes, wenn sich das nirgendwo anders widerspiegelt, wäre das natürlich Quatsch. Aber die Optik macht natürlich einen Unterschied, wenn du sagst, es ist ein komplettes Redesign. Und da gibt es ja unterschiedliche Informationen zu. Also ich meine, der Gurman hat auch groß aufgetragen vor ein paar Wochen noch irgendwie so, das wird alles verändern und Funktionsweise wird anders und so. jetzt hört sich's, also ich weiß nicht, im Moment hört sich's auch so ein bisschen eher so an, so sieht alles ein bisschen netter aus und so weiter. Also mich würde ja interessieren, wie die Funktionsweise sich wirklich ändert und wie die Rundung der Kreise ist. Da können wir dann sehr lange drüber sprechen. Ist auch super interessant, ja, aber zum jetzigen Zeitpunkt stehen so andere Fragen im Vordergrund, finde ich, die keiner von uns beantworten kann, muss man sagen, weil auch die Leaks sind ja sehr, sehr dünn. Also das ist, ich meine, der Ansatz ist interessant, einfach sich von jemandem, der schon gesehen hat oder selbst gesehen hat, das nicht einfach zu publizieren, sondern jemanden zu engagieren, der das dann nachbaut. So, das ist ein cleverer Leak-Ansatz, in Anführungszeichen. Aber also durch diese Leaks jetzt, die wir gesehen haben, da ist noch nicht viel gewonnen. Also an Informationsgehalt so.
Ja.
Also ich finde, das stampft man dann irgendwie so runter irgendwie. Also stampft man irgendwie runter irgendwie so, das wird alles wie VisionOS, was, glaube ich, echt falsch ist, weil VisionOS muss in der Entwicklung, in der Fertigstellung gewesen sein, wenn dieses Redesign auch schon angefasst wurde. Und dann ist VisionOS nur die erste Version, die rauströpfelt aus Apple. Also ich glaube nicht, dass es so rum ist. Also ich glaube eher, dass es so rum ist, als andersrum, dass irgendwie VisionOS kam und dann sich Apple letztes Jahr überlegt hat, hey, wir machen mal alles neu. Das ist, glaube ich, das ist falsch rum gedacht. Also ich glaube, da hat jemand als Redesign gedacht und dann ist VisionOS die erste Version, die vielleicht so aussieht. Und was sie mit dem Transparent und dem Glasdruck machen, was für Möglichkeiten es gibt, wenn du da Prozesspower hinterhängst. Also mit den Kameras wurde ja viel irgendwie spekuliert auch so, weißt du, dass da irgendwas durchschimmern kann oder Wallpapers durchschimmern können und einen anderen Look geben. Es ist spannend, aber wir wissen halt noch zu wenig darüber.
Ja, es gibt vor allem immer noch ein Basisproblem, was inzwischen, glaube ich, noch viel größer ist, als es damals bei iOS 7 Zeiten war, nämlich einfach, dass das ganze App-Ökosystem Kraut und Rüben ist und da überhaupt niemand mehr Bock hat, irgendwas zu machen, was Apple vorgibt oder sich vorstellt. Also die Vorstellung, selbst wenn wir ein paar Apple-Apps dann sehen werden oder halt die mitgelieferten Apple-Apps, von denen es ja mehr als genug gibt. Ich meine, so ist es nicht. Aber die, selbst wenn die ein halbwegs einheitliches Design bekommen sollten, was sicher eigentlich natürlich löblich wäre und wahrscheinlich auch ein richtiger Ansatz, gerade weil auch auf dem iPad, also auch gerade diese Floating Tab Bars, die da auf dem iPad neu kamen, die es auch auf dem iPad kaum gibt, muss man dazu sagen. Die sind, also die musst du suchen gehen. In ein paar Apple-Apps wirst du sie natürlich finden. Aber da natürlich die Idee, solche Sachen anzunähern, eventuell auch zwischen iOS, iPadOS sowieso, aber dann natürlich auch macOS bis zu einem gewissen Grad, ja, mit der Sorge, was bedeutet das für macOS und wird es halt irgendwie unkomplexer, obwohl das eigentlich gar nicht zielführend ist. Das sind dann die Fragen, denen wir im Juni, glaube ich, nachgehen können, wenn wir gesehen haben, wie das wirklich aussieht. Aber da der Rest des Ökosystems wenig Interesse daran zeigt, diesen Sachen großartig zu folgen und die Haupt-Apps, diese dominierenden Apps, wenn du einfach die App-Store-Charts dir anschaust und so die ersten 10, 20 Plätze und die Klassiker, ich meine, wo halt, da sind Google-Apps drin, da sind Meta-Apps drin, ja, das ist halt also die komplette Breite der üblichen Kandidaten. Und ich meine, die machen sowieso alle, was sie wollen, unterm Strich.
Ich meine, schau dir die App-Store-Charts an, was ist denn da los?
Ja, die App-Store-Charts sind immer einen Blick wert, weil das ist...
Ich meine, überhaupt in den Top 10 hier deutsche App-Store-Charts, was ist da drin? ChatGPT, Lidl Plus, zwei Fake-Chatbots irgendwie, dann Temu, Netto, Edeka. Okay.
Ja, ich meine, Shopping und Fake-Chatbots.
Und das ist irgendwie nichts. Aber du siehst ja auch selber, was jetzt bei den Apple-eigenen Apps so passiert. Manche Apps bauen sich mal so eine eigene kleine Extra-Wurst-UI zusammen, zum Beispiel, wenn du die einzelnen Tabs im App-Store durchschaltest. Da ist eine super kleine, subtile Animation drin, dass so die neue Seite so ein bisschen hüpft. Das gibt es nur im App-Store. Das macht sonst keine andere App. Dann hast du solche Extra-Wurst-Apps wie die Sports-App oder das Journal oder solche Sachen, die alle mal so ein bisschen anders sind. Die probieren da entweder was aus, aber da hält sich auch bei Apple selbst intern jemand an irgendwas.
Ja.
Das ist also schon nochmal ein bisschen wild. Und der Default-Style, den sie dann bringen, der kannst du dann schon in so einer App wiederfinden. Wenn du jetzt hier so ein Glas-Toolbar unten irgendwie in der App drin hast, ist schon okay. Ich finde diesen Bereich von diesem, also jetzt so wie es hier in diesem Mockup irgendwie ist, dass halt der Content hinten durchscheint, unscharf. Das gibt's ab und an schon mal und das sieht meistens scheiße aus. Das mal gucken, wie sie das hinbekommen, falls es so werden würde. Und du siehst ja auch die Transparenzen in Vision OS, da ist ja das Kamerabild dahinter, ja, oder der virtuelle Hintergrund dahinter. Mhm. Und das da fällt es jetzt nicht, finde ich, nicht irgendwie besonders störend auf oder so. Das ist, allerdings ist halt so Transparenz, so zum Beispiel das Safari-Hintergrund, wenn du keine Seite offen hast, dass dann ein Hintergrundbild durchscheint. Das finde ich meistens relativ störend, dass dann halt hinten irgendwie so das Safari-Fenster ohne Grund irgendwie pink ist.
Das ist ja, also in macOS finde ich auch, Transparenzen sind sehr schwierig. Die hat ja auch, das glaube ich, hat auch Apple eigentlich gemerkt. Also zumindest bei den macOS-Leuten hat irgendjemand gemerkt, dass da vielleicht ein bisschen Overkill ist mit den Transparenzen. Und da ist ja viel zurückgefahren worden. Oder es gibt viele Schalter und Kästchen, wo du dann wieder die Transparenzen rausnehmen kannst. Und man kann es nur empfehlen, die rauszunehmen, weil das ist, also ich empfinde es auch oft als ein Desaster. Also das trägt nicht dazu bei, die Bedienoberfläche besser zu machen. Im Zweifelsfall hast du eine komische Eintönung, die du dir nicht erklären kannst. Oder ich meine, das ist ein Problem, mit das wahrscheinlich viele Leute sowieso nicht reinrennen, aber wenn du natürlich noch Screenshots oder so machst, da hast du dann auch noch irgendwie so eine rosa Tönung plötzlich im Screenshot und weißt nicht warum, weil halt dahinter irgendwas in der Farbe war und das eingefärbt hat. Also ich meine, das ist natürlich alles nicht so glorreich unterm Strich dann. Da fragt man sich halt, ob Apple aus diesen Sachen gelernt hat tatsächlich oder ob wir jetzt, wir wissen noch nicht so recht, wo Apples Designteam eigentlich im Moment steht, ist
das
und
ist
sich überhaupt bewegt. Ich kann es überhaupt nicht sehen, kann überhaupt kein Gefühl dafür, was die eigentlich wollen und was deren Formsprache und Designstil und Richtung ist, die einschlagen.
Ja. Die haben ja noch die haben sich ja noch nicht gezeigt, muss man sagen. Also die haben ja den großen Umwurf mit Johnny Ive Abschied und dann vielen prominenten Verabschiedungen, die teilweise Johnny Ive dann nachgezogen sind, hinter sich. Und man hat da jetzt noch, also ich meine nicht, dass das irgendwie dominiert war von einer Präsenz, dieses Designteam. Es stand halt viele Jahrzehnte Johnny Ive irgendwie davor und hat alle anderen waren nicht sehr präsent. Aber ich glaube, die müssen intern ernsthaft auch einen Charakter entwickeln. Die müssen ja irgendwie eine Teambildung finden. Vielleicht hat es stattgefunden. Wir haben halt noch nichts gesehen so. Wir wissen nicht genau, wie lange die zusammenarbeiten, wie die Zusammenstellung ist und so weiter. Das ist alles eine große Fragezeichenbox bis zum jetzigen Zeitpunkt.
Wir haben ja gesehen, so dass die zum Beispiel die Animation von der Dynamic Island, die ist jetzt nochmal ein bisschen angefasst worden, wo jetzt der Mikrofonaktivpunkt und solche Sachen so als kleine Seifenblase an der Seite stehen kann. Mhm. So eine ähnliche Animation haben sie jetzt, wenn du eine Priority Notification wegschiebst, dann sind das auch so zwei Seifenblasen, die so ein bisschen aneinander pappen und so. Das ist so ganz lustig und da könnte man vielleicht in diese Glass-Panels auch sowas rein interpretieren, dass die halt so ein bisschen flexibel sich bewegen und dass da eine Animation passiert. Aber das ist auch egal. Das ist so halt wurscht. Ja, der Punkt ist eher so, wie wird das Zeug geschrieben, ist, glaube ich, so das primäre Ding. Und da haben sie halt auf dem Mac und auf dem iPad noch keine richtige Antwort dafür. Jetzt kommt heute der Dingens nochmal raus mit der German war das nochmal, mit so einer Ansage, dass iPadOS soll mehr werden wie der Mac. Jetzt haben wir letztes Mal wieder in die Falle reingetappt.
Ja.
Ich wollte gar nicht über das iPad reden und die gleichen alten Geschichten. Wir haben es aber trotzdem gemacht, weil ich schmeiß so rein iPad und Alex sagt hier iPad.
Wirklich, bin ich drauf angesprungen, das ist ja ein Zufall.
Ich hab sehr fasziniert euch gelauscht, als ich plötzlich das iPad auch. Aber ja, ich meine, es ist halt einfach der unendliche Punkt und die unendliche Frage, wo geht's halt mit dem iPad hin? Und die Frage, die wird halt einfach jedes Jahr auch größer, wo es mit dem iPad hingeht, unter der Voraussetzung, dass es halt mit dem iPad irgendwo hingehen soll und nicht einfach nur es halt so weiter vor sich hin existiert, wie es halt bis jetzt existiert.
Aber wie lange machen wir dieses Spiel mit? Weil wir haben uns jetzt, das iPad kriegt irgendwie USB-C. Okay, dann können wir USB-C-Zeug anschließen. So, nein. Die kriegt eine Files-App. Dann können wir endlich mit Files arbeiten wie im Finder. So, nein, haha. Wir kriegen Stage Manager. Dann kriegen wir ein Fenster. Dann können wir auf dem iPad Fenster hin und her schieben wie auf dem Mac. So, nee, fick dich. Nein. Also,
Naja, alles doch, so ein bisschen halt.
Also aber nicht gescheit.
So ein Hauch, so ein Tick von allem.
Und wenn das jetzt diesmal wieder ein Jahr, weißt du, noch ein Jahr, noch eine Version von iOS, noch ein neues, das ist das 17. Tastaturcase, was du dir dazu kaufst, wo jetzt diesmal vielleicht die richtigen Tasten drauf sind oder nicht. Oder. Aber jedes Jahr nur so Millimeterchen von Salamitaktik, so eine ganz, ganz dünne Salamischeibe wird abgeschnitten, so dünn, dass du durchschauen kannst. Aber machen sie es, können sie schon weitermachen, es verkauft sich ja scheinbar, aber das ist ja langfristig keine Lösung. Und das ist die gleiche Falle wieder.
Ja? Direkt verschluckt. Und viel runtergeschluckt, was ich sagen wollte. Ich war so ein bisschen leider enttäuscht vom Gurman-Anreißer. Der einzige Absatz, der ist ja ein einzelner Absatz, der da nur drin steht in seinem Newsletter. Es ist ja sehr, sehr, sehr mager, muss man einfach sagen. Also stehen Informationen drin, dass es mehr wie macOS sein soll, aber er beschränkt sich irgendwie auf Fenstermanagement. Um dann aber hinterher zu treten und zu sagen, irgendwie so, bislang hat man immer gesagt, das iPad hat bessere Hardware und die Software hinterher. Das könnte sich ändern. Das ist so, was? So, weißt du, das ist so, wir machen so ein bisschen neue Fenster und dann so, alles ändert sich. So, die Software fordert die Hardware heraus, wie sie es noch nie getan hat. So, das ist,
ja, aber ich meine, das wissen wir ja, oder? Also ich meine, das in den Gurman-Artikeln und Newslettern, da sind immer Sätze drin, die einfach keinen Sinn ergeben. Yes. Kommt immer so ein Satz, wo du sagst, okay, das ergibt einfach keinen Sinn.
Ja,
und
das war so einer.
Das war so einer. Ich meine, es ist halt wirklich ein bisschen müßig, sich große Hoffnungen halt in diese iPad-Ermächtigung da zu machen mit den Erfahrungen, die wir halt in den letzten Jahren hatten, wo wir halt immer gesehen haben, dass es immer einen Schritt vielleicht nach vorne ging, aber dieser Schritt halt nicht so ein richtiger Schritt war, sondern nur so ein komisches Stolpern in eine Richtung und dann manchmal auch einfach dann vergessen wurde, so wie Stage Manager. Ich meine, die haben nachgebessert einmal und dann haben sie Stage Manager praktisch vergessen oder einfach so gelassen, wie es dann zurückgelassen, wie es dann in der zweiten Revision praktisch geworden ist. Und es ist sehr unzufriedenstellend halt.
Ich glaube ernsthaft, also das Lustige ist ja so ein bisschen, wenn ich auf meine Bedürfnisliste schaue, ist die gar nicht so lang. Also es gibt so ein paar zentrale Punkte, die würden mich schon sehr weit bringen. Ja? Wir sprechen hier über Zwischenablage, wir sprechen hier über die Tastaturbefehle, um Fenster zu verschieben und solche Späße. Aber das iPad hat ernsthaft das Problem, dass Apps dafür nicht mehr groß erscheinen.
Ja.
Also der Hype, eine iPad-App zu sehen, die irgendwie brandneu ist und alles anders macht, der ist verflogen. Und das ist eine Konsequenz daraus, dass sich so wenig über die Jahre getan hat. Also ich würde da sozusagen erst den ersten Haken ansetzen. Also iPadOS wird sich weiterentwickeln, wie langsam. Aber der Hype von App-Anbietern ist verflogen. Und die Plattform, der schadet das. Das muss man ernsthaft sagen. Also die spannende Software, die nur fürs iPad rauskam oder primär eine iPad-App ist, das ist sehr vereinzelt nur noch der Fall. Und das ist die Konsequenz daraus.
Ja. Und zumal, genau, und wir ja genau den umgekehrten, also wir sehen, wir kennen ja dasselbe Phänomen, kennen wir ja auch in macOS, dass halt die Zahl der neuen Apps, die nativ für macOS gebaut werden, dass die ja auch verschwindend gering ist und die super spannenden, hyperspektakulären Apps, ich meine, da musst du schon, glaube ich, viele, viele, viele Jahre, wenn nicht länger zurückgehen, um die irgendwie oder wahrscheinlich fällt irgendjemandem jetzt eine ein, die auch in den letzten paar Jahren mal gekommen ist. Also irgendwas, da bewegt sich ja auch sehr wenig, aber insgesamt. Aber bei macOS hast du halt immer den Ausweg. Du hast immer das Web. Du hast immer vollwertige Browser zur Auswahl, mit denen du dir halt alles machen kannst. Oder du installierst dir halt selbst ein Zeug. Der ganze AI-Kram ist ja jetzt sowieso darüber geschwappt. Und dieser ganze AI-Kram, der ist halt auf dem iPad nicht so richtig präsent. Weil da bist du halt, also ich meine, der ist schon präsent, aber er ist halt
nicht so wie auf dem Mac.
Nicht wie auf dem Mac, genau.
Weil wie viele Applikationen habe ich allein in den letzten 3 Wochen ausprobiert, die sich einfach irgendwie den verdammten Hintergrund installieren und natürlich so ein Menü-Bar-Icon machen und dann irgendwas mit AI machen, weißt du? Irgendwie Tastatur oder irgendwie Wortvervollständigung, oder du kannst Tastaturbefehle konfigurieren, wo du irgendwie dann irgendeine LLM unter den Fingernägeln hast oder irgendeine, die mitliest oder irgendwie einen Sekundärklick. Und dann sagst du irgendwie, schick das an, irgendwie ChatGPT und so weiter. Da kamen ernsthaft viele Apps. Viel natürlich großer Quatsch, aber es geht halt auf dieser Plattform.
Halt
und es geht damit, halt nicht auf iPadOS. Ja. Das ist halt die Fußangel.
Ja, haben wir vielleicht einfach akzeptiert und sorry, wenn wir wieder auch in dieser Sendung dieselben Argumente bringen wie in den letzten Sendungen, wo wir über die iPads geredet haben. Aber sind wir vielleicht einfach an einem Punkt, wo alle Menschen, die iPads benutzen, plus Apple, die iPads herstellen, festgestellt haben, iPads und Productivity, it's not a thing. Also du benutzt irgendwie GoodNotes, wenn du irgendwie das benutzen willst. Wenn du zeichnen kannst, gibt es auch irgendwelche Dinge oder benutzt du ein Pencil und ansonsten benutzt du Netflix. Punkt. Und das ist der Use Case vom iPad in a nutshell.
Ja, aber Productivity ist so ein weites Feld. Also ich meine, ich glaube, dass man auf dem iPad arbeiten und produktiv sein kann, das würde ich gar nicht bestreiten wollen. Also das ist, glaube ich, irgendwie offensichtlich der Fall. Das geht auch definitiv.
Die ja, Frage aber es ist hängt halt, ja so von muss, ab, was du machst.
Was ne? du machst.
Wenn du halt irgendwie ein Developer bist, dann ist halt da einfach wegen Policy vorbei. Ja, wenn halt Apple vollwertiges Terminal mit Linux, also mit Unix drunter und dann dein Brew-Install und Quatsch haben könntest, hast du aber nicht. Deswegen ist es halt für alles Development-Zeug einfach komplett über, kannst du vergessen, mehr oder weniger. Hm. Und dann, wenn du so ein bisschen Pencil-Anwendungsfälle abseits von Zeichnen haben wolltest, dann ist es halt auch wieder vorbei mit Support von irgendwelcher 3D-Software, weil die halt nicht mit ihre Software-Abos dann in den App-Store schmeißen möchten, weil sie da das Geld lieber selber haben möchten. Und dann bist du halt doch wieder beim Mac und hast wieder keinen Stift und hast wieder keinen Touch. Und dann Touch. Das dreht sich im Kreis und dann bist du irgendwann bei der Vision Pro und hättest gerne irgendwie deine coole 3D-Cut-Software auf der Vision Pro und stellt sich raus, da haben sie noch viel weniger Bock, weil da haben sie nicht mal die Install-Base von den Leuten mit der Vision Pro. Und dann gibt es halt diese Software, die dafür eigentlich geeignet wäre, wegen der 3D-Optik, halt gibt es dann auch nicht.
Ja.
Und Vision Pro wird halt, also man könnte argumentieren, so die wichtigste App auf dem iPad ist halt auch Safari. Und das ist halt sehr armselig, so vergleichsweise.
Der ist wirklich krass armselig. Also ich erinnere mich hier, Freund Ingo, dem ich ein Android-Tablet geschickt hat, damit er Komoot sinnvoll benutzen kann, weil die Apps Dinge nicht kann und Safari es einfach nicht zulässt. Und dann denkst du, warum?
Ja. Ja, die Browser sind tatsächlich, sind ja echt schon ein Problempunkt. Also ich meine, das ist ja jetzt, EU sagt, es muss ja anders gehen, aber ich meine, weder Google noch Mozilla noch Firefox, Mozilla hatten irgendwie bis jetzt Lust, darauf halt einzugehen und sich das ans Bein zu binden, da irgendwie den Browser halt aufzuspalten für die EU und da halt ihre eigene Engine drauf zu bringen und den ganzen Käse drumherum zu machen. Vielleicht macht es einer von denen früher oder später. Ich meine, Google hat wahrscheinlich andere Sorgen im Moment mit Chrome an der Backe und ist auf der Prioritätsliste vermutlich auch nicht so hoch. Also,
aber warum willst du das auch machen? Also warum sollte sich jetzt ein Mozilla, weißt du, Mozilla, die haben ja nicht mal im Hintergrund die große Werbemaschine, die dann am Schluss ihren Browser befeuert.
Ja, ja.
Aber warum sollten die jetzt hingehen, doppelte Arbeit machen? Weil sie können ja nicht sagen, weißt du was, wir switchen für die komplette Welt dann jetzt auf unsere Gecko-Engine, weiß nicht, ob das noch Gecko ist, whatever, und machen dann einfach für alle Welt, für iPad den Browser auf Basis von Gecko, weil geht nicht, weil EU und nicht EU. Und dann stehst du natürlich wieder da, da maintainst du zwei Codebases, die möglicherweise nicht kompatibel miteinander sind, hast nur Shit an der Backe und am Ende implementierst du das für eine Plattform, deren Hersteller eigentlich da keinen Bock drauf hat.
Ja, so gar nicht vor allem.
Ja, genau. Und dann arbeitest du am Schluss gegen Apple. Und das willst du ja auch nicht. Also die können nur verlieren damit. Und stell dir vor, die Engine ist dann schlechter.
Aber was ist denn der Status quo von diesen Browserherstellern? Also wo wollen die denn hin?
Ja.
Also was wollen die ewig so auf diesen Plattformen so verbleiben als eine Hülle? Irgendwie, wo WebKit irgendwie drunter steckt und dann hast du irgendwie das Firefox-Logo da drauf und so. Das kann ja auch kein Ziel sein.
Natürlich kann das kein Ziel sein, aber ich meine, du brauchst dir ein Level Playing Field auf Deutsch, ein ebenes Spielfeld.
Flaches Fußballfeld. Ja,
ein schlaches ein flaches Fußballfeld brauchst du natürlich auch. Weil es sonst unfair ist. Also wenn du natürlich, also wenn's der Wunsch, wenn den Wunsch uns einen Wunsch in Mozilla jetzt reindichten können, was wir ja hier einfach können, aber hier sind wir die Könige. Dann dichten wir jetzt in Mozilla rein. Die haben natürlich Bock, irgendwie ihr full-fledged Engine auch auf iOS zu haben und auf dem iPhone zu haben und überall 100% der Kontrolle über ihr Produkt zu haben. Genauso würde das ja Google am Schluss wollen. Aber solange das halt nicht überall geht, geht das, können sie das nicht machen, dann macht das für sie keinen Sinn. In dem Moment, wo Apple morgen um die Ecke kommt, sagt, fuck it, macht doch mit euren Scheißbrowsern, was ihr wollt, weil uns ist ja eh alles egal, werden sie niemals sagen. Aber in dem Moment kannst du wahrscheinlich davon ausgehen, dass bei Mozilla sagt, oh, guck mal, da liegt ja noch ein Pull-Request, das ist ja praktisch. Dass wir den aber versteckt haben, das ist ein sicher ein Zufall gewesen. Und dann hast du am Morgen überall den Firefox mit echter Rendering-Engine drin. Und das würden sie sicherlich natürlich haben wollen. Aber wie gesagt, nicht zu dem Preis, den sie gerade zahlen müssen.
Das ist wahrscheinlich intern dann einfach echt schwierig zu finanzieren und zu argumentieren. Aber klar, also eigentlich kannst du dir ja an zwei Händen, brauchst nicht mal zwei Hände, kannst du ja an einer Hand ausrechnen, dass wenn das irgendwie Fahrt aufnehmen sollte, so wie andere EU-Vorgaben ja auch, wenn von anderen Ländern, also EU ist erstmal groß so, also kannst du, weißt du, ist nicht klein, und dann nehmen das andere Länder und Regionen auf. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das so eine ewige Hürde bleiben wird, also wenn das mal wirklich fallen sollte. Unbeachtet bleibt es, wenn es wirklich keiner macht in der EU. Also dann sagt auch irgendwie ein, weißt du, wer... Also irgendwie, wo kriegt Apple immer App Store Ärger? In Südamerika, in Brasilien oder so, ist immer ganz vorne dabei irgendwie. Dann sagen die auch, na gut, dann brauchen wir das auch nicht. Aber klar, also wenn, du siehst ja, wie sich das langsam verteilt und es ist halt so ein bisschen Investition in die Zukunft. Weil ich gehe schwer davon aus, dass das kommen wird und an Fahrt aufgenommen wird und dass wir das nicht in dieser WebKit-Only-Welt bleiben werden für viele Jahre.
Wann war denn absehbar, dass das mit dem AI und den LLMs, dass das so abheben würde? Ja, offensichtlich war das bei Apple intern auch schon vor Jahren klar. Und da hat jemand eine Bestellung geschrieben. Einmal 50.000 Nvidia-Kisten bitte hier liefern. Dankeschön.
Ja.
Man hat, weiß nicht, ob Tim so einen großen Stempel hat. So, ja, okay, zahlen wir. Und das wird dann weitergereicht an Luca Maestri, Finanzchef. Und der hat dann gesagt, nee, ist schon teuer. So. Wir haben zwar unendlich viel Geld, aber jetzt so viel für GPUs raushauen. Nee, lass mal, wir haben ja noch 50.000 alte. Ja. Das ist auch was wert. Oder man kann ja auch sicherlich, das ist auch eine super Argumentation, falls das alles stimmen sollte, so, wir können ja die alten GPUs ja effizienter betreiben. Das, wie genau, egal. Ja, so,
das Effizienz ist immer gut, immer sehr gut.
Naja, auf jeden Fall, die Geschichte geht so, dass also Apple vor ein paar Jahren irgendwie, dass die ja gerne einen neuen GPU-Cluster sich besorgt hätten, um drauf zu lernen. Und das wurde dann einfach wegen Geld und wegen Maestri nicht gekauft. Ist das der Grund für den Rückstand, den sie bei AI haben? Oder nicht? Oder sitzt das Problem tiefer?
Ich glaube, das Problem sitzt sehr viel tiefer. Und also, du kannst dem... Also ich komme nochmal neu rein. Ich habe jetzt glücklicherweise mit Apple Intelligence sehr wenig Berührungspunkte gehabt. Aber jedes Mal, wenn ich sie hatte, war ich very underwhelmed, wie wir auf Deutsch sagen würden. Und du kannst sicherlich viel mit, naja, wir konnten das nicht so effizient trainieren wie möglich, argumentieren. Aber das halt nicht. Also so... selbst auf schlechteren GPUs. Und irgendwann haben sie sicherlich ja auch gemerkt, oh, hups, brauchen doch mehr Power. Und dann kann man das ja schon irgendwie alles machen. Aber selbst das erklärt doch den Zustand nicht. Also da ist ja nicht nur, oh, wir haben das nicht geil genug trainiert, das Problem. Da hängt ja noch Links- und Rechtsprobleme bei raus. Und
kann ja auch sein, stand auch drin, dass sie dann halt die Rechenleistung sich bei Google in der Cloud gekauft haben oder auf irgendwelchen Tensor-Chips, wie auch immer die da gerade heißen, das gemietet haben. Das kann schon auch sein. Da gibt es noch so ein paar andere lustige Geschichten drumherum. So, also die Gruppe heißt AIML. Ja, AIML. Und interner Spitzname wohl Aimless, ziellos, was sehr lustig und sehr treffend ist.
Das ist in der Tat eine lustige Anekdote dieser ganzen Geschichten gewesen.
Und wie halt dieses Siri-Team innerhalb von Apple aufgehängt ist. Ja, und dass das wohl, so wie von außen auch einsehbar, einfach komplett ziellos, so wie so ein Falter gegen die Lampe läuft irgendwie. Und dass wohl dem einen Manager sehr wichtig war, dass, hey, von dem Ausspruch wegzubekommen, von dem Wake-Word.
Weil das ja das größte Problem von Siri war,
das dass war man tatsächlich
so viele
auch,
Wörter sagen musste.
Und du kennst es ja bei den anderen Wake-Words, die haben alle mindestens so drei Silben, damit man wirklich auch nicht zufällig losläuft, wenn zum Beispiel auf Englisch populäres Wort Sirius irgendwie benutzt wird und dann springt das wohl auch gerne an. Also, und das war wohl auch schwierig und hat lang gedauert, hat viele Ressourcen verschwendet, dieses Hey zu entfernen. Aber es ist tatsächlich völlig egal. Das Hey oder nicht könnte egaler nicht sein, aber der Rest, wenn halt, kannst du das Hey sparen, aber dann ist die Antwort immer noch dumm. Das,
ja, ja, ja. Davon das ist hast irgendwie du am falschen Ende angefangen, irgendwas zu verbessern. Also ich meine, das ist ja ein gutes Ziel, aber nur wenn du ein Produkt hast, was man halt überhaupt ansprechen möchte, um halt sinnvolle Ergebnisse dann auch zurückzubekommen.
Ja. Ich meine, es ist ja nie wirklich komplett weggefallen. Also du hast ja immer noch die Option. Das ist richtig, ja so ein bisschen richtig. Die Krux an der ganzen Geschichte. Also du kannst ja immer noch auswählen, wie du die Sprachassistenz irgendwie ansprechen möchtest, mit Hey oder ohne Hey. Und das ist eine ganz untypische Einstellung eigentlich für Apple. Also, ja. Dass du das wählen kannst. Und das sagt ja schon relativ viel aus, dass es vielleicht ein Achievement ist, das mal wegfallen zu lassen und das an einem Wort aufhängen zu können. Aber es ist hat nie den Status erreicht, dass du sagen kannst, wir sind uns so sicher, wir die Leute bekommen gar nicht die Option mehr irgendwie das Hey mit oder ohne.
Und sagen. Jetzt, wie das Manager-Roulette da irgendwie umsortiert wird, ist auch alles ganz drollig. Das können wir von außen auch nicht so richtig beurteilen, was das jetzt bringt oder nicht. Oder ob jetzt der eine zum anderen reportet oder wie auch immer. Wir sehen am Schluss das Ergebnis auf den Telefonen. Und das ist halt weiterhin Schrott. Und wie das halt besser werden sollte, wissen sie wahrscheinlich auch selber nicht. Und auch mit Rockwell nicht. Der müsste da, glaube ich, sehr viel jetzt umschmeißen. Und ich sehe nicht, wie das besser wird. Ich sehe da keinen Weg von, dass das irgendwie vorwärts geht. Jetzt auch mit Amazon hat den neuen verbesserten AI-Dingens angesagt und bis jetzt auch so keinerlei Demos, keinerlei gar nichts. Das ist war auch nur so, glaube ich, mal so vorgefühlt, so ein Wunschdenken, wie wir das gerne hätten. Jetzt auch einen Monat später, so hat das niemand wirklich gesehen bis jetzt. Das geht alles sehr, sehr zäh und bei Apple ist es halt extra zäh und jetzt dieses extra alte, kaputte System nochmal jetzt auf ein ordentliches LLM dahinter zu hängen, das wird nochmal eine ganz andere Herausforderung. Wir haben jetzt auch gesehen, dass natürlich die Abkürzung sozusagen für Apple wäre ja erstmal an ein gescheites LLM zu kommen, wäre ja ein fertiges zu benutzen. Das vom Meta dürfen sie nicht verwenden, weil sie zu viel User haben, aber zum Beispiel Gemini vom Google und der OpenAI, die hätten jetzt demnächst beide quasi zum freien Benutzen oder zum Lizenzieren, wie auch immer, Modelle, die sich Apple lizenzieren könnte und auf eigenem Rechenzentrum laufen lassen könnte, sprich auf dem eigenen Private Cloud Computer anpassen könnte und dort laufen lassen könnte. Was ist denn jetzt gewonnen, wenn wir den Teil vom Siri-Assistenten, den du jetzt nur via ChatGPT ansprechen kannst, auf Apple-eigener Wolke laufen hätten? Das wäre doch schon ein Fortschritt. Wenn einfach alles, was du dem Siri sagst, in den Private Cloud Compute gegen ein lokales Gemini dort laufen würde. Das wäre doch schon mal nicht so blöd.
Also es wäre auf jeden Fall besser, als es jetzt ist, glaube ich. Eine bessere Ergänzung zumindest. Auf der anderen Seite ist halt da auch konzeptionell die Frage, ob sich halt Apple die Kiste überhaupt so ans Bein binden möchte. Also und ich meine, die Basisvoraussetzung auch der Private Cloud Compute in all ihrer Privatheit ist ja, dass praktisch halt dein Zeug verarbeitet und verworfen wird. Und es sollte davon nichts übrig bleiben. Aber der Witz ist halt, vielleicht möchtest du ja gern, dass davon was übrig bleibt. Vielleicht möchtest du ja gern den Verlauf von deinen Anfragen und Ergebnissen sehen. Vielleicht möchtest du ja gern, dass der Chatbot oder was auch immer, mit dem du da kommunizierst, zumindest so tut, als würde er dich kennenlernen und kann halt auf irgendeine Art von Historie zurückgreifen und nicht nur auf das Kontext-Window, was halt mehr oder weniger groß ist, mit der einzelnen Anfrage, die du gerade stellst. Bei Apple ist es ja dann wirklich nur eine Anfrage. Dann müsstest du deinen ganzen Roman in diese eine Anfrage packen, um irgendwie, wenn das Kontextwindow irgendwie groß wäre. Aber du hast ja keine Folgefragen, du hast keine Gespräche, du hast da keine Konversation, du hast kein, mach das Bild so und mach da oben links so und nimm jetzt noch die Lampe und pack die in mein Wohnzimmer. Das ist ja alles nicht da. Das ist in dem ganzen Konzept nicht da. Und ich meine,
es ist wie so ein Typ, der immer wieder vergisst, was du vorher gesagt hast.
Und also, zwar halt sofort.
Ja, ja,
also
genau.
Also so, der weiß sehr viel, dieses Gegenüber. Aber er hat halt absolut null Erinnerung daran, dass es
wer du bist.
Mit dir schon gesprochen hat. Und gerade diese persönliche Seite, die wollte ja Apple schon lösen jetzt mit eben mit dem Zugriff auf die anderen Kontextinformationen halt auf deinem Gerät. Und das haben sie halt bis jetzt nicht hinbekommen. Jetzt haben wir ja auch, das war ja auch in dem Artikel mit diesem New York Times Artikel, der diese schönen Anekdoten hatte, auch drin, dass jetzt das Ziel ist, ja, diese Funktionen im Herbst doch noch, also dieses Jahr im Herbst, irgendwie mal so plus minus dann wohl mit iOS 19 vielleicht auch auszurollen, was interessant wäre, weil sollte dann vielleicht funktionieren, das idealerweise.
Wäre eine Gelegenheit, das bei der WWDC zum Beispiel anzusagen, ob da was in der Richtung für iOS 19 geplant ist. Es ist halt auch interessant zu sehen, dass tatsächlich, so wie wir es auch vermutet hatten oder wie es den Anschein gehabt hat, aber ich habe es eigentlich nicht glauben wollen, weil das wäre zu schlecht gewesen, dass tatsächlich von diesen Features und von diesem Werbespot gab es tatsächlich was von den Features, die in den Werbespots gezeigt worden sind. Das Einzige, was wirklich fertig war, war die neue Siri-Animation. Und sonst nichts. Und auch die Entwickler wussten nichts von diesem Feature. Und das war im Werbespot für eine komplette Luftnummer produziert. Das geht doch nicht.
Ja, gut, aber so machst du das halt dann im Zweifel, wenn du halt nichts anderes hast. Also wenn du sagen willst, wir machen AI, das kann ja auch alles nicht so schwierig sein, dann machst du es halt genauso. Aber also der Shortcut wäre, glaube ich, den können sie nicht gehen, den ChatGPT oder Gemini-Shortcut. Momentan, wenn du mit ChatGPT reden willst, musst du das dem Siri ja quasi sagen. Mach das mal. Oder Apple Intelligence quasi sagen. In dem Moment, wo sie das nicht mehr tun, gehst du ja davon aus, die Antwort, die du bekommst, die kommt jetzt aus der heiligen Apple-Wolke. Die hat sich Apple Intelligence selber ausgedacht. Und damit bist du dann als Apple quasi diejenigen, die den Kopf hinhalten dafür, egal was sich da gerade dein Gemini, das ausgeliehene Gemini oder das ausgeliehene GPT-Modell ausdenkt. Und da bist du natürlich ganz schön gefangen damit. Und wir sehen ja bei Google, die das Gemini ownen, das Betriebssystem ownen und die diese Gemini-App in das Betriebssystem reingeheiratet haben. Und das eigentlich alles super tight unter Kontrolle haben, wie sich dieses Ding selber dauernd aufs Lätzchen kleckert. Und auch neben das Lätzchen und alles mögliche nicht richtig funktioniert. Und jetzt ist halt die Frage, möchtest du als Apple dich diesem Risiko hingeben, dass du sagst, naja, vermutlich kriegen wir das gut integriert. Und dann jetzt hier Ressourcen reinzuwerfen in die Integration eines Third-Party-Modells, die du wieder abziehen musst von deinem eigenen Modell, weiß nicht, ob das eine geile Idee ist.
Wir hatten ja schon vor vielen Jahren, es fühlt sich wie Jahre an, als Apple Intelligence irgendwie vorgestellt wurde, vermutet, dass es so einen Culture Clash auch irgendwie gibt. Also, dass Apple ja irgendwie sehr behütet ist, da nichts Falsches dir an Informationen zu sagen und so weiter. Und dass sie, wenn sie dem einen Schritt halten wollen und nicht nur Plattformanbieter sein möchten, dass sie sich dieser Kultur vielleicht auch irgendwo entziehen müssen, dass sie ändern müssen. Sehr schwierig, so eine kulturelle Änderung und so weiter. Das Ding ist halt, wir trainieren halt jetzt Leute und ich glaube, wir können uns da alle mit irgendwie einschließen. Wir wissen irgendwie, dass das teilweise Quatsch ist, was diese Maschinen uns da erzählen, aber wir verwenden sie dann trotzdem. Oder wir wissen irgendwie, damit umzugehen. Also wir trainieren uns selbst so ein bisschen, das skeptisch zu sehen und vielleicht Sachen zu hinterfragen, Links zu klicken. Teilweise vielleicht auch nicht so gut. Ich meine, sieht das an dir selbst, dass du denkst, naja, das wird schon richtig sein, so ungefähr, so, weißt du? Und dann guckst du nach, so, doch nicht. Also ich frage die manchmal so Sachen, so, weißt du, wann kam dieses Feature in iOS-Version irgendwann so? Und dann sagt er, iOS 8 hat dieses Feature und dann guckst du nach, nein,
das stimmt aber nicht. iOS 8 da, kannst du grundsätzlich sagen, das ist falsch, die Antwort. Das ist
genau.
Immer falsch.
Genau, aber trotzdem, man gewöhnt sich so ein bisschen dran und ich glaube, es setzt sich so ein bisschen durch, dass man damit umzugehen lernt und Apple ist halt da außen vor. Und Apple kann nicht darauf warten, dass das irgendwann perfekt läuft, weil ich glaube, diesen Zustand, den werden wir über Jahre nicht erreichen. Also deswegen ist es ernsthaft die Frage, die du gerade aufgeworfen hast, wie man vielleicht konzeptionell da nochmal dran geht. Dass man da Sachen.
Ja, meinst du, Apple ist in der Lage, DNA-mäßig zu sagen, okay, wir shippen jetzt good enough, wir shippen nicht, ist perfekt. Also nicht, dass sie das nicht schon oft gemacht hätten, aus Versehen, aber das ist ja jetzt nichts, was so in der DNA von Apple ist, dass du sagst, okay, wir akzeptieren jetzt einfach, dass das nicht 100% geil ist.
Also meine Idealvorstellung ist ja so ein bisschen, dass die Plattformanbieter sind, lassen alle anderen da auf die Buttons und ins System, wenn du das möchtest. Und dann können sie hinter der Bühne machen, was sie wollen. Aber dass du die Option zumindest hast, die anderen Anbieter gleichwertig da zu behandeln auf der Plattform. Ich weiß, dass es so komplett unrealistisch ist, diese Bestrebung zurückzunehmen. Und da gibt es sicherlich auch wichtige Diskussion, die man führen könnte über wie viel Kerntechnologie ist das, wie viel willst du, aber das wäre meine Vorangehensweise, dass man sagt irgendwie so, man beruft sich darauf, hey, ihr müsst auf irgendwelchen Computern laufen, wir haben die besten Computer, lauft auf unseren Computern, und das findet ja im Moment nicht statt, also sie beschränken ja auch ihre eigene Plattform, ihre Hardware-Plattform und Betriebssysteme damit, dass sie nicht zulassen, dass ein Gemini gleichwertig läuft wie eine Apple Intelligence.
Jetzt irgendwie, OpenAI hatte jetzt die super Woche seitdem. Ja.
Also, alle schlecht geschlafen oder wie war das irgendwie? Gedächtnis und so weiter.
Mit dem Ghibli-Style, seit dem Ghibli-Style und jetzt der Trend mit den kleinen Action-Figuren in der Plastikschachtel und sowas, was schon lustig ist.
Ja,
und
Aber Spaß gehabt.
Und aber in der Woche war halt auch ChatGPT extra kaputt. Also die hatten wohl auch Kapazitätsprobleme und auch einfach so Zeug, was kaputt gegangen ist. Ich habe ein paar Mal mit ChatGPT gesprochen und der sollte eine Websuche durchführen, und statt die Websuche durchzuführen, ist ein Python-Fenster aufgegangen, wo drin stand, hier so web.search, Klammer auf, Klammer zu, und sonst nichts. Ja, okay, danke.
Cool. Ja, ist gut.
Das will ich tatsächlich nicht aufgeben. Ich hoffe einfach, dass die Free-Accounts da dauernd dagegen rennen, weil hier mit dem Pro-Account bisher nicht passiert.
Aber du bist mit deinem Pro, du zahlst zu wenig, Basti. Du brauchst den $200 pro Monat-Account, nicht vielleicht. Den 20.
Ja, ich werde das weitergeben.
Oder den $20,000 pro Monat-Account.
Der ist wahrscheinlich besser.
PhD-Level ist.
Oh ja.
Und einmal habe ich gefragt, Apple Computer, wann ist denn Vollmond, habe ich gefragt. Dann hat der Apple Computer, kann das normalerweise, aber hat trotzdem gesagt, ich schicke das mal zu ChatGPT. Ja. Dann hat ChatGPT geantwortet, hier Vollmond ist irgendwie Eastern Time um 2 p.m. oder so, und in Deutschland kann man es besonders gut sehen zwischen 3 und 4 Uhr nachts oder so. Aber ich habe ja voll nicht nach New York gefragt. Also das war halt auch so, okay, ja, schon, aber falsch. Also ist mir wurscht, wann in New York der Mond aufgeht. Das ist schon durchwachsen insgesamt.
Ja, aber da gibt es auch dieses Lied mit diesem Pizza-Pie.
Ja, That's Amore.
Exakt, genau.
Wie das weitergeht mit dem Sprachassistenten, ist mir nicht ganz klar. Der ist hier der lebt an so vielen Stellen, und der ist ja auch im Mac drin, und da gibt es ja auch die Intelligence-Geschichten für Text und sowas. Das ist und jetzt das hier, das Glas-Redesign und noch irgendwie Swift-UI meistern. Das ist ja das Problem. Selbst wenn sie Tonnen von neuen Entwicklern finden könnten und die einstellen könnten, das wird ja auch nichts helfen. Die müssen mit dem Material, was sie jetzt haben, was so irgendwie halb angelernt ist, müssen sie irgendwie klarkommen. Und das tun sie jetzt nicht. Das sehen wir jetzt sehr eindrucksvoll. Und wie sie das jetzt umverteilen und ein paar Manager hin und her schieben, das ist auch alles ganz lustig, aber das wird so schnell nichts ändern. Und die restliche Industrie rennt halt relativ flott voran. Ja, also mal gucken.
Ja, also flott ja, aber rennt auch, es ist ja nicht so, als wäre eine sonderlich zielgerichtete Rennen im Gange, sondern es ist ja irgendwie so ein Gestolpere in verschiedenste Richtungen und Ecken, und es ist alle sind Sachen, die sehr beeindruckend sind und zugleich Sachen, die so haarsträubend blöd sind und bescheuert, also wo halt irgendwie dann halt nichts Richtiges rauskommt, und es ist ja wirklich so faszinierend zu beobachten. Ich sehe aus dem Augenwinkel schon was sehr Schreckliches. Deshalb bin ich abgelenkt von irgendwie diesem Fake Alex, der Super Nintendo
spielt. Das ist wie so eine Figur, die irgendwie so, weißt du, Boxkampf, so ein Typ, der sich ins Bild dreht, so eine Promo-Aktion, weißt du, der jetzt irgendwie losfährt, UFC, ist ganz schlimm.
Und der irgendwie du bist, aber auch nicht. Wirklich.
Nee, ja.
Aber genauso, also der Typ ist genauso Alex, wie das Spiel im Hintergrund Super Mario ist.
Was einfach alles so halbfake,
wegfliegenden Kisten. Das ist so gut.
Zu sagen, Super Nintendo TTT SYT System. Ja, das, also das sollte man sich mal anschauen.
Ich poste mal dieses, also, diese Videoschleife, ja. Das kam jetzt aus einem Ding, das heißt Kling AI, vermutlich ja. Kling, ja.
Ja, ja, das sind die besten, sagen sie, weißt du.
Gemischte Ergebnisse bei dem Ding, aber das ist jetzt auch die Kombination von drei verschiedenen Modellen. Einmal den Alex, also Fake Alex vor so einen Super Nintendo zu stecken, ja. Dann Face Replace, dass es ein bisschen mehr aussieht wie Alex, aber immer noch nicht ganz. Und dann nochmal durch so ein Videoding durchgeschoben, was halt irgendwie sich aus dem Arcade-Automaten sowas Mario gecrossed mit Artiges. Flappy Bird irgendwie zusammensteckt. Ja. Und da ist schon viel Richtiges, aber es ist natürlich auch weiterhin sehr falsch. Aber das wird auch besser. Also den Zustand hatten wir jetzt vor einer Weile noch nicht. So, ja.
Und vor allen Dingen ist das so, ich habe das ausprobiert mit Klingen AI. Also habe irgendwie von Midjourney so ein Bild erstellt, wo so ein Roboter an einem Klavier sitzt. Und das ist einfach ein Standbild. Und dann habe ich das zu Klingen AI geschickt und dann habe ich gesagt, lass die mal Klavier spielen. Mhm. Und dann kam da so ein Clip, so 3-Sekunden-Clip so rum, wo der Roboter halt dann so Klaviertasten drückt. Und also es ist schon faszinierend, weil das halt irgendwie, ich habe mir keine Mühe gegeben, also weil ich auch nicht die Geduld habe dafür. Aber es war halt irgendwie so das Klavierspielen so. Und dann hat die AI sozusagen verstanden, okay, da sitzt jemand an einem Piano irgendwie, der wird wahrscheinlich Tasten drücken wollen, etc. Es ist schon, also es ist halt, ja, faszinierend und beängstigend alles zugleich.
Und du kannst dem Klingen, kannst du auch ein Gesicht irgendwie hochladen, habe ich einen Basti hochgeladen, weil, ne, und habe gesagt, mach mal hier so ein WoW-Wizard mit einem Kristallschwert. Und der ist zum Beispiel sehr gut geworden.
Ja. Der ist exzellent geworden, ja.
Der ist sehr gut geworden.
Ja, ich sicher, das ist ein Foto.
Das wirft allerdings viele Fragen genau auf, was die Symbolik von diesem Schwert ist und der Blick. Man weiß ja nicht so genau, was da los ist bei diesem Bild. Ja.
Ein beeindruckendes Schwert auf jeden Fall. Jemand hat übrigens auch diesen Ghibli-Style-Code für Midjourney gefunden, also den Style, nicht wahr? Mm. Und dann kannst du jetzt den Style-Parameter immer hinter dem Namen schreiben und dann kriegst du auch dein Ghibli-Style bei Midjourney. Es ist sehr lustig.
Naja, aber wir sehen jetzt auch so die Vergleiche, so Will Smith isst Spaghetti vor 2 Jahren, Will Smith isst Spaghetti jetzt. Das ist sehr viel besser geworden und es wird noch besser, vermutlich. Wenn irgendwo ist auch ein Limit wahrscheinlich erreicht, aber da sind jetzt schon Sachen dabei, wo du dreimal hinschauen musst, damit du weißt, ob's noch echt ist oder nicht, was halt vor einer Weile sehr eindeutig war. Musst du die 5 Finger abzählen, dann bist du schon drauf gekommen, dass es Quatsch war, aber es wird halt mit einem Tempo besser, dass du wirklich nicht mehr sagen kannst, ob es jetzt stimmt oder nicht.
Ja, und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ich aus beruflicher Perspektive muss ich ja auch so Sachen wie Threads zum Beispiel ausprobieren, nicht wahr? Und das ist ganz spannend, weil, also es ist spannend von der Perspektive her, dass du am Anfang, also die ersten 10, 20 Posts, die ich bekomme, sind Posts, die mich interessieren. Weil er irgendwie sieht, okay, diesen Leuten folgst du, das ist irgendwie das, also Softwareentwicklung, ich kriege da irgendwie Apps vorgestellt und solche Späße. Und dann fällt es über so eine Klippe. Und dann kommt so lange Zeit irgendwie so komplett belangloses Zeug und so weiter. Und dann, wenn ich dann wirklich noch mehr Zeit investiere, dann rutscht es in diesen AI-Dreck ab. Also wirklich hardcore, wo du diese Clips wie das von dir eben gezeigte AI-Zeug, Kling AI, also Kurzclips abdriftet und so weiter. Und das füllt halt diese Netzwerke. Also jetzt immer noch am unteren Ende bei mir, aber es ist erschreckend, muss man sagen. Weil das einfach, das ist also ernsthafter Mist ist das. Und dass das jetzt, dass ich das jetzt schon sehe in einem im normalen Account, der nicht viel tut und so weiter, aber nichtsdestotrotz, es taucht am Ende am unteren Ende der Timeline auf und das ist erschreckend.
Ja, aber das ist jetzt so. Also kannst du auch nichts. Das ist jetzt ein Zustand. Das ist jetzt so. Kannst du auch nichts machen.
Aber ich meine, das ist ja vielleicht ganz gut, oder? Wenn der ganze AI-Schmodder am Schluss diese Art von Timelines praktisch zerbombt. Also
wo ist das gut?
Die nicht chronologischen Timelines zerbombt werden von einfach AI-Schmodder. Also ich finde das ganz gut.
Okay, auf einem destruktiven Level.
Genau, ich bin da völlig destruktiv, was Social Media Timelines angeht.
Ja. Und ich denke da halt immer an Leute.
Algorithmische Timelines, die dir halt diesen Schmodder eben auch reinpumpen, weil kein Unterschied dann zwischen gemacht wird. Und genau dieses KI-Zeug versinnbildlicht halt. Dir wurde auch schon vorher da Dreck reingepumpt. Das war nur Menschen gemacht. Und jetzt ja, haben wir halt den KI-Slop. Da haben wir ja schon drüber diskutiert, über den Human-Slop und den AI-Slop. Also das heißt, die Frage ist halt, wie gehen die Plattformen halt langfristig damit um? Ich meine, Meta wollte sich ja da ganz offensiv diesen Schuh spezifisch anbinden und sagen, ja, das ist super und du kannst selbst irgendwie deine eigene KI-Figuren da auch noch reinpumpen und dann am Schluss dich da sonst wie unterhalten mit KI-Charakteren und allem Möglichen. Und da sind ja teilweise, sind sie ja auch schon wieder zurückgerudert. Und die Frage ist halt, ist das halt für die Plattformen am Schluss irgendwo eine Bedrohung? Also, weil halt Leute nicht darauf eingehen und engaged werden von diesem Content, sondern halt an einem gewissen, also jetzt vielleicht noch, weil es halt neu ist und so, das sind ja super skurrile Sachen dabei, wo du echt vielleicht mal hinschaust und sagst, okay, das ist so seltsam, das schaue ich mir jetzt mal an und like das und share und teile das halt mit Freunden und so weiter. Ja, ich meine, das machen ja Leute jetzt, weil es halt so super skurril und abgefuckt teilweise sind. Die Videos sind ja echt widerlich auch teilweise, also in so einer komischen Art, weil die halt unnatürlich sind. Und das macht es aber extrem faszinierend, natürlich zu beobachten. Aber die Frage ist halt, am Schluss bleiben diese Leute halt noch übrig. Also verlieren die Netzwerke da nicht halt ihre...
Ich hab halt so ein bisschen Bedenken, dass da Leute drauf schauen, die da nicht trainiert sind, wie meine, weißt du, wie jüngere Generationen beispielsweise, die nicht, die das filtern können. Das ist halt die Frage, stirbt die Plattform zuerst oder wird nicht oder der Mensch zu dumm?
Gehirn. Stirbt das Gehirn zuerst? Ja, okay, das ist natürlich eine sehr durchaus berechtigte Befürchtung, die da mitschwingt. Das ist ja wirklich die Frage. Weil ich meine, auf der anderen Seite sind die, im Moment zumindest, ist das Zeug ja oft auch einfach so abstrus, dass, also es ist ja offensichtlich, ich meine, es gibt ja diese komischen Videos von diesen komischen Giraffenformen, die dann immer so 5 Beine bekommen und dann zu so Mutantenwesen werden und so weiter. Und das schaust dir an und es ist auf der einen Seite ist es halt faszinierend und auf der anderen Seite ist es halt offensichtlich halt auch einfach Dreck. Aber das allein würde ich ja noch nicht als so problematisch werten. Problematisch wird es ja eher in einem manipulativen Kontext, wenn halt irgendjemand dann da natürlich zielgerichtet, diese Katastrophengeschichten oder irgendwelche Unglückssachen, das siehst du ja auf TikTok teilweise auch schon, wo dann irgendwie so Katastrophenvideos von irgendwie so Sintflut ist und dann erscheint so ein Engel oben, so ein KI-Slop-Engel, der so aussieht und macht so und es sieht halt echt aus wie Scheiße, also es sieht einfach und Leute, also offensichtlich ist selbst da, hat die Fähigkeit verloren gegangen, und völlig haarsträubenden Käse noch auseinanderzuhalten.
Also Chat sagt gerade, dass du so AI-Bilder jetzt hier unter einen Werbeprospekten siehst. Und ich habe zum Beispiel Fernsehwerbung gesehen, einmal weil wir neulich drüber gesprochen haben, vom Stern. Die hatten so KI-generierte Bilder von so Astronauten oder irgend so ein Quatsch. Steht auch in der Ecke dabei, so hier KI-generiertes Werbeding, weil der Stern ist jetzt digital und nicht mehr auf Papier oder irgendwas. Nicht ganz sicher, was dann da für Geschichten drinstehen. Und das Zweite, was ich neulich auch angesprochen hatte, ich habe es jetzt nochmal gesehen und habe mir gemerkt diesmal, was es war, nämlich ein Werbespot für Booking auf Deutsch, aber die deutsche Stimme, komplette AI-Quatsch, computergenerierte Quatschstimme, sodass du dir denkst, da buche ich nie wieder irgendwas, weil es halt völlig kaputt ist. Und ihr eigener Slogan halt, booking.com, booking.yeah, sagt dann die Computerstimme, sagt auf Deutsch booking.com, booking.ja, so, nein!
Stark. Aber das ist ja komisch, das ist ja auch skurril, dass das dann am Schluss abgesegnet wird.
Ja, ich mein, also vielleicht wird, weiß nicht, ob da noch jemand drüber schaut oder ob das halt so für mich custom generiert war.
Das schon komplett die KI ausgespielt hat. Agentur brauchen wir nicht mehr.
Ja, naja, also das ist ja aber trotzdem interessant, wie das bei auch jetzt bei Leuten ankommt, die zum Beispiel dafür bereit sind, in einen Buchladen zu gehen und jetzt ein Buch über KI kaufen zu möchten. Weil mein alter Kollege Jens Jakobsen hat mir geschrieben, er hat ein Buch geschrieben. Er hat ein Buch geschrieben, also Jens Jakobsen, der macht so Website-Konzeption schon immer, so traditionell, so Personas und solche, ne, wie man halt so eine Website und User-Tests macht und dann Usability-Testing macht. Und das macht er seit immer. Und der hat jetzt ein Buch geschrieben, das heißt Websites entwickeln mit KI. Und jetzt kann man sich überlegen, wie kann man denn eine Website mit KI entwickeln? Und das zeigt, dieses Buch zeigt auch so ein bisschen, du musst erstmal wissen, wie du eine Website konzipieren möchtest und dann kannst du dir damit mit KI ein bisschen helfen lassen. Ja? Das kann dir so einen Kollegen ersparen, mit dem du irgendwie drüber reden kannst und mit dem kannst du dein User-Testing irgendwie mal durchspielen, weil du kannst der KI auch sagen, so, du bist jetzt meine Persona XY und du bist der Handwerker und du möchtest jetzt auf der Website finden, wie man sich die Haare schneiden lassen kann. Also ein Beispiel ist ein Friseursalon zum Beispiel. Mhm. Und dann kannst du da durchgehen und dann kannst du dort das traditionelle Website-Konzept durchspielen von A bis Z und dir mit KI so ein bisschen helfen lassen. Das hat aber auch natürlich seine großen Hürden, weil die KI halt, die kann schon CSS schreiben, aber da ist auch relativ flott wieder vorbei. Die kann dir schon helfen, wie du jetzt dein Interface im Squarespace ein bisschen zusammenklickst. Das kann dir auch ein Foto für ein Squarespace irgendwie generieren und so. Aber der Punkt ist bei dem Buch eigentlich so ein bisschen, du musst es halt trotzdem selber machen. Das ist nur so ein kleiner Hilfsschritt, der dir da vielleicht von KI abgenommen werden kann. Und ich habe das Buch mal durchgeblättert. Es ist das gleiche Konzeptionsbuch, was er vor 10 oder 15 Jahren schon mal geschrieben hat, mit so ein bisschen KI drüber gestreuselt. Und das ist auch nicht schlecht. Ne? Also ich glaube, wenn man da wirklich dieses Konzept von diesem, wie konzipiert man seine Website, noch nie gelesen hat, dann ist das jetzt ein neuer Blick da drauf und das kann man sich mal da durchschauen. Er hat mir hier das einmal als Papierbuch zugeschickt, aber ich habe noch 3 Exemplare als PDF zum Verlosen. Also wenn ihr möchtet, in den Shownotes von der 945 gucken, da könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr da eine Chance auf einen PDF-Download von diesem Buch haben möchtet, Websites entwickeln mit KI. Das Ding ist halt, es ist halt nicht damit getan, dass du in die KI reinschreibst, so, ich brauche eine Website für einen Friseurladen. Der spuckt dir schon irgendwas aus.
Ja.
Aber du musst halt trotzdem selber drüber nachdenken. Du musst selber überlegen, was macht für dein Konzept von einer Friseur-Website irgendwie Sinn oder nicht oder was. Und dann musst du immer noch selber hingehen und dir die Seite bei Squarespace klicken oder dein WordPress installieren oder dein was auch immer machen. Und die Arbeit nimmt dir halt niemand ab. Und wenn du aber hingehst und das ohne ein bisschen Händchen halten machst, dann wird es halt auch Mist.
Ja, ich meine, so, das ist ja ähnlich bei Cursor und Co. Also das Ding kann super viel, aber am Schluss musst du immer noch selber ein bisschen drüber nachdenken. Und da sind wir noch weit von entfernt, dass das einfach so funktioniert.
Ja, also mal gucken. Das andere Dauerbrenner-Thema ist ja hier die Vision Pro und wie es mit der weitergeht und warum überhaupt. Und Gerüchtansage wäre jetzt, dass also zum einen Hardware-Version 2 schon dieses Jahr landet. Im Gegensatz zu vorher, Gerüchtansage war so vielleicht auch nie, was für mich auch okay wäre, weil Frage, was ändern sie an dem Ding? Und was für ein Fokus haben sie jetzt aus den ersten anderthalb Jahren Vision Pro gelernt? Oder was, weil die Vision Pro 2 ist ja auch schon länger in der Entwicklung, als was die Vision Pro 1 raus ist. Das ist ja nochmal ein bisschen längere Zeiträume bei dem Ding. Und ein Ding, was sie wohl identifiziert haben, ist den Mac-Monitor zu monitoren, also das Remote Display. Und wenn man das jetzt verkabelt machen würde, dann wäre das besser, weil weniger Latenz.
Ich meine, vor 2 Monaten gab es dieses Gerücht, dass die Arbeit an einer Brille, die eher wie eine Brille aussieht, nicht wie ein Headset, das direkt mit dem Mac verbunden wird, eingestellt wurde. Auch groß durch die Presse getrieben worden. Und jetzt ist sozusagen das aktuelle Gerücht, ist, dass sie die Arbeit an einem Headset, was direkt mit macOS oder an dem Mac verbunden wird, in der Entwicklung sich befindet. Was ein interessantes Produkt ist, weil, also ich weiß nicht, wie teuer oder wie günstig sie das hinbekommen. Es würde halt einen Monitor ersetzen eventuell. Und wenn du den Mac dann noch dazu verkaufen könntest, ist das sicherlich auch nicht für Apple ein schlechter Deal. Bin ich mal gespannt. Also die ersten Gerüchte von der zweiten Version waren irgendwie so, statt dem M2 ist da jetzt ein M5 drin und das war's. Und das ist halt auch nicht mehr aktuell. Also sie wollen irgendwas am Preis drehen, sie wollen irgendwas am Gewicht drehen. Und die eine Version davon ist zumindest spezifiziert für den Mac als Bildschirm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das auftrennen, jetzt schon nach so junger Produktzeit, dass sie jetzt verschiedene Modelle mit verschiedenen Funktionen irgendwie bringen wollen. Aber zwei Versionen scheinen sich in, laut Görman in der Entwicklung zu befinden. Mal gucken, welches dann ins Ziel schafft. Dass die zweite Version erscheinen wird, das stelle ich nicht in Frage. Es ist halt spannend, ob sich mehr tut, als so ein paar Komponenten auszutauschen. Weil also auch Gewichtsreduktion, es geht ja einher damit, dass sie irgendwas am Gerät massiv und signifikant ändern. Du kannst nicht einfach so auf Gewicht, also ich meine, irgendwo muss es herkommen. Es muss irgendwie vom Bildschirm, Frontglas irgendwie kommen oder irgendeine Konstruktionsänderung, die echt signifikant ist, sein. Und das ist halt schon spannend zu beobachten, was die Lernen da sind.
Weniger Latenz ist immer besser, aber dann bist du halt wieder mit der Vision Pro 2 mit deinem Developer-Strappen rechts an deinen Mac dran gebunden mit einem Kabel.
Ja.
Das ist ja auch nichts. Also das wahrscheinlich besser als, aber eigentlich auch nein, so, ne?
Ja, es ist vor allem einfach super frustrierend, dass das verdammte Ding halt keinen USB-C-Port hat. Also ich meine, außer du kaufst dir halt diesen Developer-Strappen für 300 Euro, Dollar als Developer dazu und verkabelst dann die Kiste mit dem Mac. Also,
aber guck mal, wenn das der spezielle Anwendungsfall ist, dann müsste das ja die Hardware auch unterstützen entsprechend. Dann musst du die kabelgebundene Verbindung, wenn es denn eine sein sollte, muss ja beiliegen sozusagen. Es ist richtig.
Es ist halt ein super schräges Produkt, weil ich glaube, Es ist relativ klar, dass der Mac, dieses virtuelle Display, eine der besten Sachen ist, die Vision Pro zu bieten hat. Aber daraus so ein Single-Pony zu machen und zu sagen, hey, ich habe das einfach, ich hänge das halt an mein Mac. Also ich meine, diese Einsatzbereiche, die wird es schon geben, aber wir sprechen halt jetzt irgendwie von so Nischenanwendungen, Vielleicht im Produktionsbereich oder so. Das hat irgendwie mit sonstigen Apples Ansätzen und Produkten hat es einfach nichts zu tun. Das ist irgendwie so eine ganz alles Larifari-Sache, so ja, wir bauen halt irgendwie teure Nischen-Hardware für einen Unternehmenseinsatz. Kannst du alles machen, aber ist halt auch irgendwie so okay.
Deswegen kann ich mir, also das macht keinen Sinn, zwei Produkte da auf den Markt zu bringen. Deswegen kann ich mir nur vorstellen, dass das ein Anwendungsfall wird, der sich in Hardware widerspiegelt. Version 2 hat halt dann den USB-Port und das entsprechende USB-Kabel. Da darf natürlich kein Developer-Strappen sein. Also das ist das ist völliger Quatsch. Das muss halt ein USB-Kabel sein, das du hast. Und ich meine, die Version 2 ist halt, also wenn sie es wirklich hinkriegen, den Preis zu drücken, wenn sie das Gewicht drücken, viel zu drücken und den Chip vielleicht erhöhen so ein bisschen. Also könnte, ich meine, das wäre eine signifikante Version 2, wenn die wirklich noch dieses Jahr erscheint. Also da gibt es viele Fragezeichen dazu. Ja, aber wenn du die USB-C-Version für die Latenz-Dingsbums Mac-OS-Kompatibilität irgendwie beilegst, das hat schon die Berechtigung, Vision 2 sich dann zu nennen.
Was ändern sie noch? Ne? Also die Augen außen rausschmeißen, das Batteriepack, vielleicht einen neuen Chip rein, sind es dann die gleichen Displays, ist es die gleiche Problematik, dass du es nicht teilen kannst wegen den Linsen und den Einsätzen und das Ganze. Es sind so viele Fragen, aber steht auch drin, das Einzige, was Tim Cook interessiert, ist die AR-Brille am Horizont.
Das war super, super Insider-Information. Das wird auch für Jahre mit uns hängen bleiben. Dieser Satz, das muss man einfach irgendwie so, Tim Cook stark irgendwie beteiligt. Das Einzige, was ihn interessiert, ist irgendwie die Brille. Also nicht die Headset, sondern die Brille, die am Ende steht. Das ist sehr, sehr gut.
Ist das so? Ist das der Weg zur Brille? Ist die Vision Pro 2 mit einem Mac-USB-Kabel, ist das die Zukunft?
es ist halt wirklich einfach faszinierend, das zu beobachten, dass wir da, also nicht nur wir, sondern dass auch Apple irgendwie nicht so recht auf irgendeine Form von grünem Zweig im Moment zu kommen scheint, was die ganze Plattform angeht. Ich meine, die wird ja jetzt auch zwangsläufig ein bisschen mit umstrukturiert und ganz offensichtlich in das normalere Gefüge einsortiert. Also, dass halt die Software da ist, wo die Software ist und die Hardware da ist, wo die Hardware sonst ist und das nicht mehr in einer Vision Pro Product Group zusammengebündelt ist. Das hat der Görman jetzt auch nochmal aufgedröselt in seinem heutigen brandaktuellen Newsletter. Und das ist tatsächlich schon ein interessanter Punkt, weil damit funktioniert halt die Vision Pro als Produkt so wie Apples andere Produkte auch. Und das wird für Apple natürlich sinnvoll sein, das insgesamt so umzugliedern. Aber die Frage ist halt immer noch, was bedeutet das halt für die Vision Pro unterm Strich? Also ich meine, das das kann ja nicht sein, dass unbedingt das Hauptziel ist, dass wir an den Punkt kommen, oder vielleicht ist es auch das Ziel, dass wir an den Punkt kommen, dass halt eben fast alljährlich halt neue Hardware halt im Takt rausfällt und neue Software im Takt rausfällt. Aber auch da sehen wir ja, dass Herr Apple offensichtlich ins Stolpern gekommen ist, was halt auch diesen Software-Rhythmus, also sie haben ja bis jetzt auch iOS-seitig, sie haben Sachen angekündigt und dann haben sie es geliefert, spätestens mit irgendwelchen Punk-Updates. Aber all das ist halt jetzt mit Apple Intelligence und der Vision Pro ist alles aus dem Takt geraten. Ja, und diesen Takt, den müssen sie erstmal wieder zurückbekommen und erstmal wieder alles unter einen Hut zu bekommen. Und ich weiß nicht, ob uns da sind wir wieder bei der WWDC, ob die uns halt das verrät dieses Jahr, wie sie all diese Riesenpunkte, wie sie da eine große Klammer drum bauen und irgendeinen sinnvollen Zielpunkt.
Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. Ich meine, ich habe da ja keinen Einblick, du hast da besseren Einblick, aber was ist die Luft nach oben von der Vision Pro in der jetzigen Version, nicht wahr? Und das ist also ein bisschen die spannende Frage, weil wenn ein groß angekündigtes Version 3-Update von Vision OS, was kann das bringen auf der aktuellen Hardware? Ja. Und wie weit ist es vorbereitet vielleicht auf einen M5-Chip, der in der zweiten Generation sitzt? Also weil ersten Generation aus der Erfahrung ist einfach bei Apple Watch, bei iPhone, das ist immer super harte Kante. Also wie viel ist da noch rauszukitzeln? Wann fällt die durchs Roster? Also ganz, das ist halt die, wenn du da teuer der Erste bist, der mitkauft für ein brandneues Gerät, dann musst du einfach davon ausgehen, dass du nicht die Lebenszeit bekommst, die du bekommst, wenn du Version 3 kaufst oder Version 4. Da hast du längere Zyklen, die du dann bestreiten kannst. Und deswegen, ja, es wird schon spannend, was vorgestellt wird, weil es wird definitiv keine Hardware, neue Hardware vor der WWDC geben. Das heißt, die Vision OS 3 wird auf der aktuellen Hardware laufen. Und da muss man mal gucken, wie ausgerichtet die schon auf die nächste Hardware-Generation ist.
Wäre es nicht wichtiger, Maps zu bringen in 3D? Wäre es nicht wichtiger, die ganzen iPad-Apps da mal in Vision OS neu zu schreiben? Aber die Bandbreite haben sie nicht. Wer soll das denn machen? Ja, weil das Maps-Team, das muss jetzt auch irgendwie an CarPlay 2 für die irgendwelche Autos schreiben.
Habe ich nicht gekriegt. CarPlay 2 da muss niemand mehr dran schreiben im Moment.
Nee, aber 18.4 hat ja offensichtlich die CarPlay-Schnittstelle für eine Handvoll von Autos kaputt gemacht und es ist niemandem aufgefallen. Ja? Das bröselt an allen Ecken und Enden auseinander und das ist halt nicht okay so. Ne? Also ein Hörer hatte mir geschrieben, wegen macOS 15, also insgesamt macOS 15 und Sequoia ist, wenn es jetzt irgendeine kleine App zerhaut, naja, egal so, aber jetzt sollte eigentlich Binary Compatibility sollte eigentlich schon bestehen. Und was zum Beispiel eine Hörer hat sich beschwert, der arbeitet an der Firma an Untertiteln für Movies. Ne? Also so, und zum Beispiel ein spezielles Produkt, was ein spezieller Dienst, der ein bisschen pingelig ist, was so Subtitelformate angeht, ist ein gewisser iTunes Movie Store. Der hat sich nämlich ein eigenes Untertitelformat überlegt und eine von den drei Apps, die dieses Format erzeugen kann, da ist der Entwickler letztes Jahr oder irgendwann gestorben. Und es gibt diese App wird nicht mehr gepflegt. Ja, und diese Website ist weg und der Code scheint weg zu sein. Ich habe auch geschrieben, da war so eine Adresse angegeben, an die man sich wenden kann. Keine Antwort. Und diese App läuft einfach nicht mehr. Und jetzt muss halt diese ganze Industrie, die darauf angewiesen ist, Untertitel für den iTunes Movie Store zu erzeugen, sich entweder eigene Software schrauben oder diese alte Version von dieser Software in einer virtuellen Maschine laufen lassen. Und das ist ja kein Zustand. Also selbst, ich meine, es ist extra spannend, weil es halt fürs Apple-eigene Format ist, was dann jetzt nicht mehr funktioniert. Er hat mir auch einen Link geschickt zu so einer Netflix-FAQ, womit kann man Untertitel für Netflix erzeugen, sodass es Netflix dann annimmt. Das sind halt irgendwie so 5 oder 10 Apps und so 2 für macOS. Und die eine geht nicht mehr, gibt's nicht mehr. Ja. Und das kann Apple eigentlich nicht machen, dass sie halt Apps, die funktionieren, mit einem Punkt-2-Update halt von macOS irgendwie ruinieren. Und ist halt schlecht. So.
Ja, jetzt bei dem macOS 15 ist ja mehr in den Punkt-Updates immer wieder was gebrochen. Also an seltsamen verschiedenen Stellen auch. Und man fragt sich halt, weil auf der einen Seite tut sich ja an der Oberfläche wenig in macOS jetzt. So dass man sich fragt, was sie da im Unterbau eigentlich umtreibt und woher diese Probleme dann kommen, dass an irgendeiner Stelle was bricht. Ob dann jeweils da viele Leute reinrennen, ist nochmal eine andere Frage. Wahrscheinlich nicht, aber es sind halt doch Leute, die da reinrennen. Und Ja, ich meine, auch das ist ja nicht so untypisch, dass natürlich irgendwas mal bricht halt auch in macOS, aber in dieser komischen Abfolge, in der das jetzt passiert ist und dann teilweise auch die Änderungen gefühlt sehr spät in einem Beta-Zyklus noch vorgenommen wurden, sodass du auch nicht die Beta-Phase als Entwickler hattest, um da wirklich deine Tests irgendwie zu fahren und dann zu sagen, okay, das kriege ich vielleicht dann selbst auch noch ein bisschen gefixt bis zum Ende und dann mit Hilfe von Apple richtig gefixt, vielleicht bevor es halt für die Allgemeinheit ausgerollt wird, sondern dass das halt dann teilweise eben spät in der Beta-Phase gebrochen ist und dann halt niemand mehr irgendwas gefixt bekommen hat, ist super suboptimal. Im Idealfall sind dann halt immer, ich meine, dann rennt halt ein Entwickler, ein begrenzten Publikum rennt dann da rein vielleicht und dann schlägt das auch nicht so große Bogen. Und es sind halt auch oft, sind es natürlich Technologien, die so ein bisschen sowieso schon auf dem abgesägten Ast sind. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Also die ganze Backup-Thematik und geklontes Startlaufwerk, was ja Apple nicht wirklich abgekündigt hat, aber irgendwie schon abgekündigt hat. Und das funktioniert dann halt alles nicht mehr so richtig. Und dann weiß halt auch, der Entwickler weiß auch nicht, wenn es dann plötzlich nicht mehr funktioniert, ist das ein Bug bei Apple, der nochmal gefixt wird? Oder haben sie es jetzt einfach irgendwie komplett abgeknipst? Oder war es einfach egal und hat sich halt keiner mehr drum gekümmert? Und das ist natürlich auch kein erfreulicher Zustand für alle Beteiligten, die auf der Plattform halt tätig sind, also Entwickler und plus Nutzer, die dann halt vielleicht in diese Probleme mit reinrennen.
Ich hatte ja so ein Binary Compatibility Problem mit 15.4, wo ich reingerannt bin, habe ich mal gedacht, ich probiere es jetzt mal aus und feile mal einen Feedback, also einen Radar und sehe mal, ob das da irgendwie bearbeitet wird, ob ich zumindest eine Antwort bekomme. Dann hat sich ein Hörer von uns gemeldet, der bei Apple arbeitet, der diesen Bug ans richtige Team weitergeleitet hat. Das ist ja eigentlich schon Cheating. Ja, also weil so weit kommt es ja normalerweise nicht. Ja?
Ja.
Und er meint, dass eigentlich dieser Bug, der dürfte nicht passieren, weil eigentlich müsste 15.x alles kompatibel bleiben. Ist es jetzt nicht? Auch in der Beta-Phase war es kaputt, in dem Release ist es jetzt kaputt. Und trotzdem, dass dieser Bug ans richtige Team weitergeleitet wurde, habe ich keine Antwort. Nix. Keine Nachfrage, kein Ja, kein Nein, kein gar nichts. Es ist einfach nur Stille. Und das ist einfach kein gutes Zeichen. Das ist also danke an den Hörer, der sich da drum gekümmert hat. Und der hat mir auch einen Workaround verraten. Also ich war mit ChatGPTs Hilfe, war ich so kurz vor dem richtigen Workaround. Und er hat mir dann gesagt, wie es ganz richtig geht, den Workaround dafür zu bauen. Aber dass halt das Team sich überhaupt nicht meldet oder dass das jetzt irgendwo weiter in den Tiefen von Radar verschwunden und verschollen bleibt, ist halt schlecht. Ja, und der Hörer hat sich schon öfters gemeldet, dass ich gesagt habe, so ich komme ja eh nicht. Ich komme ja eh mit meinem Bug-Report nicht irgendwo an. Und er geht, doch, schreib ruhig, das ist wichtig und so. Das ja, ist, was wir immer wieder hören. So, schreib einen Bug, File Radar ist sehr wichtig. Aber das Ergebnis bleibt dann halt keine Antwort. Und das ist halt so frustrierend. Da kann er auch nichts dafür, aber das ist halt die Organisation dann in diesem System dahinter. Und das ist halt schwierig. Und das könnte alles besser sein, wenn sie mehr auf externes Feedback auch eingehen könnten und würden. Und das bleibt einfach versickert alles dort. Ich habe diesen Schlingel-Wizard nochmal durch eine andere Video-AI durchgeschickt, nämlich Hicksfield heißt das. Hat ein Hörer eben im Chat gesagt. Jetzt haben wir so einen smoothen Kameramove um den Kristallschwert.
Das ist schon einfach
Schlingel
sehr, sehr
drumrum.
Gut.
Dieses lange silberne Haar weht im Wind. Es ist sehr
hinten
sinnvoll.
Brennt natürlich alles.
Ja, ja, so Fackeln und da steht irgendwie in so einer Kathedrale und das Schwert funkelt so. Und es ist schon gut.
Ja.
Möglicherweise. Sogar das Watermark bleibt unten stehen. Das hätte ich jetzt gedacht, dass sich das vielleicht mitdreht.
Dass das gleich mitbewegt.
Schon sehr gut.
Oder gleich verschwindet.
Basti, kannst du das zu Fasching irgendwie
ich denke,
organisieren?
Ja, bis dahin ist der Bart auch so lang und die Haare so grau. Das ist kein Thema.
Wenn das Jahr so weitergeht.
Naja, das ist ja nochmal die andere Frage, weil das ist auch so eine Falle, die halt jetzt von Trump jeden Tag eigentlich neu gestellt wird. Er macht was Verrücktes, so verrückt, dass man drüber reden muss. Ja? Zölle auf 100%, 124%, 84%, 20%, nee, doch nicht, für 90 Tage. TikTok ist verboten, TikTok ist zurück. Ja? Kaufen Sie heute Aktien, Truth Social, er sponsert den App Store, sehr gut.
Ich meine, er ist ja einfach mein Autoaufbereitungstyp als Präsident. Das ist einfach. Das, Ach Gott, ich weiß gar nicht.
Aktueller Zustand, es ist jetzt gerade Sonntag, 22.30 Uhr. Kann sich auch gleich wieder ändern. Ja. Aber diverse Geschichten diese Woche so. Apple hat jetzt irgendwie flugzeugweise iPhone 16 aus Vietnam in die USA rübergeflogen. Also lustige Rechnungen, wie viele iPhones passen denn in ein Flugzeug überhaupt rein? Minji Kuo schreibt heute, dass sie irgendwie fürs ganze zweite Quartal jetzt möglicherweise schon Lagerbestände in USA liegen haben. Okay, gut. Hin oder her, ein paar Monate hin oder her macht keinen großen Unterschied. Wenn das nun kommt oder nicht kommt, das würde aber schon was für die ganze US-Elektronik- und Computergeschichte verändern. Ja, wenn Elektronik einfach für die USA-Konsumenten extrem viel teurer wird. Wenn die ganzen, wenn AI das große Ding ist, dann musst du irgendwie die Grafikkarten aus Taiwan halt da hinstecken ins Rechenzentrum. Mhm. Die ganzen Festplatten, der ganze Kram kommt alles irgendwo aus irgendwelchen Ländern, die mit irgendwelchen Zöllen jetzt aus ChatGPT bestückt worden sind. Ja, Glückwunsch, viel Spaß. Was machen wir jetzt damit? Also es ist ja alles Dreck.
Ja, ich glaube, man kann einfach nicht viel damit machen, als sich diesen Irrsinn anzusehen bis zu einem gewissen Grad und dann zu schauen, an welchem Punkt er halt landet. Ich meine, es geht ja so schnell halt einfach hin und her und dreht sich und wendet sich und dass es echt sehr mühsam ist. Ich habe das jetzt auch mal faszinierend, weil halt die Woche im Urlaub versucht, das mal so richtig auszublenden. Und so ist es halt einfach, es ist halt auch einfach nichts passiert, weil am Schluss ist es wieder ungefähr da, wo es vorher war. Also natürlich nicht wirklich. Und das ist ja, das Traurige ist ja, dass auf der einen Seite halt so lachhaft ist und so lächerlich und so völliger Quatsch, aber auf der anderen Seite halt die Konsequenzen natürlich für Menschen vorhanden sind und das ist und jetzt schon auch spürbar vorhanden sind. Also ich meine, das sind ja auch Sachen, die dann da mitschwingen und das macht es halt so problematisch. Also ich meine, wenn du halt alles aus dem Lot bringst, löst du ja eine Menge an Kettenreaktionen aus, die sich halt in verschiedensten Branchen, an verschiedensten Ecken durchschlagen. Und auch wenn das dann nach ein, zwei oder drei oder einer Woche oder wann auch immer wieder sich halt als, ich verlängere das jetzt auf 37.000 Tage und dann machen wir Verhandlungen und Deal und alles. Aber wenn du in diesem Dauerzustand von diesem Aktionismus und so einer Unsicherheit halt agierst, auch das schlägt sich ja massiv nieder. Also das ist ja nicht einfach so, als würden dann alle sagen, ach ja, easy, wir machen jetzt halt weiter, wie wir vorher gemacht haben. Weil ich meine, du merkst ja jetzt, wir haben ja jetzt, also ich meine, Apple hat ja sozusagen seine Ausnahmeregelung bekommen, aber hat ja offensichtlich vorher war trotzdem am Rotieren, um halt gegenzusteuern, wenn halt diese Ausnahmeregelung nicht ist. Weil du kannst halt nicht kalkulieren, in welche Richtung dieser Wind sich halt dreht. Und das macht es halt absolut irre.
Also ich meine, was ist mit die Nintendo Switch? Fällt die da jetzt drunter? Ist das ein Computer oder nicht? Ja, was ist mit den Chips? Was ist mit den Komponenten? Was mit Grafikkarten? Mhm. Was ist mit Zubehörkram? Das sind ja alles andere Zollcodes. Ja, also ich meine, wenn du mal beim Zoll stehst und so mit einem iPad ankommst und es gibt noch kein iPad, dann haben die das halt auch als Laptop irgendwie verbucht. Okay, gut. Ja, aber
ja.
Was ist ein Computer?
Was ist ein Computer?
Die verbuchen da sehr interessante Sachen. Auch die Vision Pro war beim Zoll interessant. Also es gibt sehr viele sehr interessante Sachen, die da beim Zoll aufschlagen und zu neuen Herausforderungen führen.
Und du kennst es auch noch vielleicht, oder ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, aber so manche Videokameras, die wurden vom europäischen Zoll, wurden die als Videorekorder eingestuft, wenn sie eine Rekorderfunktion hatten. Ah. Und deswegen war, damit das nicht passiert, waren die europäischen Modelle von irgendwelchen Camcordern immer um die Rekordfunktion zusammengestrichen. Und der Trick war dann, in der Fernbedienung von dem Camcorder ein Loch reinzufräsen und dann einfach trotzdem auf den Rekordbutton zu drücken, dann hattest du wieder einen Videorekorder.
Das ist einfach irre.
Ja, so Quatsch passiert die ganze Zeit und das ist halt jetzt... Naja, für Apple irgendwie ausgeht, das hatten wir alles letztes Mal auch schon besprochen, da hat sich jetzt nichts dran geändert, dass sie immer noch keine iPhones in den USA bauen können und dass das einfach
nie
so
bauen werden können.
Nicht aufgeht, diese Rechnung. Wenn sie jetzt irgendwas in andere Länder, die halt, wenn jetzt Vietnam irgendwie nächste Woche weniger Zölle drauf hätte oder was, können sie ja trotzdem auch nicht die Produktion von, was war die Zahl? Ich glaube, 70 Millionen iPhones, die sie im Jahr in den USA verkaufen, können sie ja nicht von heute auf morgen in ein Werk in Vietnam verschieben. Das ist ja nicht, die Kapazität haben sie ja, können sie auch so schnell nicht aufbauen.
Nee, die interessante Geschichte war nur, dass Apple ja immer diese, oder Tim Cook speziell, diese Fahrwasser navigieren musste, Produktion, von der Produktion in China sehr abhängig zu sein, natürlich auch sehr großen Nutzen daraus zu ziehen, trotzdem sich breit mit mehr Stuhlbeinen irgendwie aufstellen wollte in andere Länder, das immer ein Problem war, dass er irgendwie natürlich China sehr gut, Produktion, bitte weitermachen, kein Problem. Aber wir bauen jetzt übrigens auch in anderen Ländern, dass das immer sehr schwierige Fahrwasser waren, die er da navigieren musste. Und jetzt hat er so ein bisschen die Ausflucht so, ihr könnt schon verstehen, wir müssen jetzt auch andere Länder hier bespielen und so, liebes China. Und das ist eine interessante Entwicklung, aber halt in seiner Position möchte ich nicht sein. Ich meine, letzte Woche hat er, glaube ich, sein Gehalt sehr gut gerechtfertigt. Das hat sich bezahlt gemacht, dass Tim Cook Apple leitet, weil die am teuerst bezahlten Geräte da jetzt ausgenommen sind. Aber das kann sich, wie gesagt, ändern und die US-Wirtschaft, die wird sich da, also das ist halt jahrzehntelanger Schaden, der da angerichtet wurde, weil sich niemand darauf verlassen kann, was da passiert. Und das Vertrauen ernsthaft verloren gegangen ist. Also deswegen, also die globale Produktionsstraßenkette und Straßen haben sich da jetzt, die ist wirklich implodiert. Das wird auch, glaube ich, ernsthaft nicht mehr so sein wie vorher, weil da, also da kann man jetzt noch über eine Switch 2 diskutieren, ob sie kommt, wie sie kommt, wie teuer sie wird und so weiter. Das sind Peanuts. Also ich bin ja froh, das habe ich euch, glaube ich, haben wir vor der Sendung gesprochen, irgendwie, ich bin froh, dass sich an so kleinen Sachen aufhängt, weil, glaube ich, dann auch dem Letzten klar wird, was da irgendwie gerade passiert, weißt du, wenn er seine Switch 2 nicht bekommt. Aber es ist natürlich eine Banalität, diese Videospielkonsole eventuell später zu bekommen, eventuell ein bisschen teurer zu bekommen. Vielleicht wird es auch keine Banalität, wenn sie gar nicht da kommt. Also ich kann mir alles vorstellen, weil die erste Firmen haben ja angefangen, einfach keine Produkte mehr dort zu verkaufen. Also Razer, dieser Framework, neueste Laptop, ist einfach nicht da auf den Markt gekommen. Und das wird halt jetzt die neue Normalität für die USA. Und ich weiß nicht, ob da Leute schon so bereit sind, da mitzudenken, dass das einfach passieren kann.
Ja, auch andere Sachen jetzt abseits von Computerkram, wenn du den ganzen Solar- und Batteriekram anschaust, was da aus China kommt, ist halt jetzt auch unklar, wie es da mit dem Kram weitergeht. Und Kohle ist sowieso das Beste, also insofern brauchst du auch keine Batterien und Quatsch, sagt er zumindest.
Ich glaube, wir haben keine Sorge mehr, dass sich Apple aus Europa zurückzieht. Also die Sorge mit der EU, die ist, glaube ich, erstmal auf Eis gelegt. Also was die EU natürlich macht und angeht mit irgendwelchen Strafen und weiter, das wird alles super spannend. Aber ich glaube, also sich aus dem Markt bewusst zurückzuziehen, ist im Moment ernsthaft keine Option. Also daher ist es, ich meine, für Popcorn ist das alles viel zu ernst. Aber es ist halt, also in diesem Wahnsinn kann man auch nicht leben, ehrlich gesagt. Also in diesem News-Wahnsinn. Ja. Weil du darfst dem nicht folgen. Du wirst nämlich selbst kirre. Also da muss man ernsthaft so ein bisschen auf sich aufpassen.
Die Switch 2-Vorbestellung, die war dann jetzt irgendwann letzte Woche in Deutschland zumindest. Die Kanadier, die sind jetzt von den USA mit in den Abgrund gerissen worden. Also zumindest bei der Switch 2.
ja.
Weil ganz Nintendo von Nordamerika halt jetzt diese ganze Geschichte erstmal auf Eis gelegt hat. Das heißt, der kanadische Staat ist jetzt auch mit betroffen, obwohl die mit von dem Zoll nicht betroffen wären. Insofern sind die jetzt auch ein wenig betrübt. In Deutschland zumindest war die Vorbestellung einfach stundenlang auf Amazon problemlos möglich und vermutlich auch bei anderen Retailern. Nintendo hat ja noch so eine Einladungsaktion für den eigenen Shop, wo du dir irgendwie, wenn du dich vorher registriert hast oder wenn du Mitarbeiter warst oder so, dann konntest du dort was bekommen. Aber jetzt erstmal, wenn du jetzt am ersten Tag was bestellen wolltest für den ersten Verkaufstag, hast du leicht was bekommen.
So habe ich das auch verfolgt und so wurde mir das berichtet, ja. Also Leute, die hinterher waren, die waren zufrieden, sagen wir es mal so. Es hat natürlich Leute nicht davon abgehalten, schon irgendwie erste Controller auf eBay zu stellen, ohne dass die irgendwo verkauft wurden, dass die jetzt. Aber die Switch 2 konntest du zumindest vorbestellen. Und ich bin gespannt, weil es gibt dieses Gerücht, dass anscheinend die Hardware fertig ist und auch schon die Lagerhallen ganz gut gefüllt sind. Und dass es da vielleicht eventuell gar nicht so zu Engpässen kommt. Vielleicht, wie gesagt, fällt ja USA raus komplett. Da hast du ein paar übrig, die in der anderen Welt wahrscheinlich auch abgenommen werden. Also ich glaube trotzdem, das Interesse ist groß.
Aber die werden ja schon gepackt mit irgendwelchen Netzteilen und Quatsch vielleicht in den Schachteln. Das kannst du ja nicht einfach. Da gab es diese Geschichte, dass irgendwie unverkaufte PlayStation VR Schachteln auseinandergerissen werden, um da die Controller jetzt separat rauszuverkaufen.
Ja, das gab es immer wieder mal, dass ich weiß gar nicht, eine gute Geschichte dazu fällt mir nicht ein, aber ja, schon fertig verpackte Produkte wurden wieder aufgerissen und neu verpackt. Ich meine, letztendlich, auch wenn sich Preise ändern und so, das schlägt sich halt auf alles durch, auf alle Werbung, die produziert wurde, auf alle Plakate, die gedruckt wurden und so weiter. Also, wenn du nicht weißt, was da für Zölle drauf sind und du deinen Preis entsprechend anpassen musst, dann kannst du auch sowas nicht starten. Das heißt, also andere Länder sind da mit ihrer Wirtschaft zuverlässiger. Da kannst du sagen, okay, da starten wir den Verkauf für 400, 500 Euro, was das auch immer sind. Das sind so ein bisschen krumme Preise hier. Also auch wenn ich auf Amazon, also wenn ich von Finnland auf Amazon Deutschland geklickt habe, habe ich den finnischen Preis bekommen und nicht den deutschen, der günstiger ist wegen. Aber das ist, das bin ich gewohnt.
Ja, 509 wäre das dann hier gewesen mit Mario Kart. Ich habe noch das Treehouse-Video angeschaut mit Gameplay von Mario Kart und das fand ich ein bisschen, also das Spiel ist alles okay, so, aber nur das Format, wie da so drei Typen sitzen und sehr konzentriert, organisiert Spaß haben an Mario Kart und das fand ich ein bisschen seltsam. Hast du es gesehen, Alex?
Ja, habe ich gesehen. Darf ich eine andere Geschichte kurz einwerfen? Aha. Weil ich habe mich letztes Mal beschwert, dass meine Controller so Stick Drift. Ja, genau. Irgendwie durch die Gegend fliegen. Und Stefan hat mir geschrieben und ein YouTube-Short geschickt, ganz modern, YouTube-Short, wo ich poste euch das mal rein, wo jemand beschreibt, wie man denn diese Controller ganz leicht auseinander nimmt und dann einfach den Stick Drift. Und ich mir war bewusst, dass es so eine Reparaturmöglichkeit in Anführungszeichen gibt, zumindest die ist auch nicht komplett, aber die sollte helfen auf jeden Fall. Und dann dachte ich mir, du hast jetzt irgendwie hier dein Arbeitspensum für Freitag, glaube ich, erfüllt. Jetzt nimmst du mal diese Controller und schraubst die mal auf. Und habe natürlich nicht die entsprechenden Schraubenzieher parat gehabt. Basti wäre da natürlich sofort, klar, hätte wahrscheinlich den Koffer rausgeholt.
Ja, Leo auch.
Leo wahrscheinlich auch, alle Aufsätze entsprechend vorhanden. Und dann habe ich bei iFixit mal geschaut, was die so zu dieser Reparatur sagen, weil YouTube-Short-Anleitung, weißt du, das sah alles sehr fesch aus und so weiter, aber wie schwierig ist denn wirklich? Und iFixit macht eine ganz andere Anleitung. Die sagen einfach, du musst mit einer Pinzette so ein bisschen diese Lasche, die unter dem Stick sitzt, musst du so ein bisschen anheben und dann pustest du da einfach so Druckluft rein. Mhm. Und da dachte ich, das kann ja nicht sein. Also das ist so leicht, kann es doch nicht sein. Und dann habe ich da einmal gepustet und dann steht auf diesem Screen, der anzeigt, wie der Stick halt so driftet, steht einfach still, komplett still. Also einfach so durch ein Pust ist es halt behoben worden, was sehr lustig ist, weil ich mich jahrelang darüber geärgert habe. Und ich habe es halt an so einem Joy-Con ausprobiert, der halt besonders stark betroffen war. Und jetzt driften die halt nicht mehr, zumindest jetzt vorerst nicht mehr. Also so komplett behoben ist das Ding halt nicht. Aber das ist nicht so leicht. Ich hatte nicht mal bei diesen Druckluftdingern gibt es diese kleine rote Erweiterung, wo du so ganz fein irgendwo reinpusten kannst. Hatte ich nicht mal. Ich habe einfach so komplett Luftzug hier unter den Stick gepustet und war sofort behoben. War sehr lustig. Und jetzt können wir den wieder benutzen.
Gut. Ja, das dauert jetzt noch ein paar Wochen, bis das Ding dann geliefert wird. Und dann schauen wir mal, wie das die Leute so finden. Und so, so Open World Mario Kart auch irgendwie lustig und mal sehen, wie das ist. Ich hab's nicht bestellt. Ich brauch das nicht. Mein Videospielbudget für dieses Jahr ist GTA 6 und eine PlayStation. Das wird teuer genug. Das ist
Ja. Ey, ich habe lustigerweise auch nicht, also ich hab's auch nicht bestellt. Und dann habe ich die andere Person in unserem Haushalt, die okay es gibt oder nicht gibt, gefragt. Und die war der Meinung, können wir schon bestellen? Und dann habe ich gesagt, müssen wir aber auch nicht, oder? Und was ganz ungewohnt von mir zu hören war, also mich selbst diese Worte sprechen zu hören. Und dann hat sie gesagt, naja, wir werden die eh kaufen, oder? Sag ich, ja, aber dann müssen wir den noch nicht jetzt kaufen. Wieder ganz ungewohnt, was machst du da? Und dann sitzen wir das jetzt erstmal noch aus und vielleicht wird es zu irgendeinem Geburtstag was.
Ja, gut. Ansonsten gab es noch ein bisschen Neuigkeiten zu der Blackmagic Immersive Kamera, wo wir gerade von der Vision Pro gesprochen hatten. Es gab dann doch noch ein paar mehr Details von der NAB. Da gibt es ein paar Videos, wo Leute mal den Kollegen auf dem Stand von Blackmagic nochmal gefragt haben, wie das mit der Kamera aussieht. Und es ist halt, wie gesagt, nicht fertig. Was sie zeigen, die Funktionen, die sie jetzt in DaVinci Resolve eingebaut haben, die sind auch noch nicht public. Also sie haben noch ein privaten Bild, wo die ganzen Features für die Vision Pro jetzt noch nicht in dem Release draußen sind, den du bekommen kannst, sondern das ist immer noch in der Beta. Zweitens haben sie in diesem DaVinci Resolve haben sie einen Menüpunkt, den zeigen sie auch, hier so aktuelles Video aus dieser Timeline live auf die Vision Pro rausspiegeln. Aber das dürfen wir noch nicht zeigen. Das
sehr gut.
Und oder ist nicht fertig. Ja, also sie haben den Menüpunkt, dass du live deinen Edit auf deiner Vision Pro anschauen kannst, aber du darfst nicht. Also das ist noch nicht so weit und das vielleicht die Leute, die jetzt mit diesen Kameras draußen schon betamäßig rumrennen, die bekommen das, aber sie dürfen es auf dem Messestand noch nicht zeigen, weil es Apple vielleicht auch noch nicht angesagt hat oder wie auch immer. Und das ist halt, es zieht sich. Ne? Und die andere Sache, die mich sehr erstaunt hat, ist, du kannst jetzt aus dieser Kamera bekommst du, sie nennen das den Lens Space. Also der Sensor hat 8000 mal 7000 Pixel mal 2 für die beiden Dinger. Sie benutzen nicht den 16.000er Sensor, sondern sie benutzen zwei 12.000er Sensoren, die dort für die beiden Augen verwendet werden. Also aus der mittleren Kamera, davon haben sie tatsächlich zwei Sensoren drin. Okay. Von dieser Projektion, also was du dann siehst, ist quasi schwarze Rahmen und in der Mitte ein kreisrundes Bild. So, auf dem Display von der Kamera kannst du nur in dieses Bild einblenden einen Blickwinkel, den der User einer Vision Pro ungefähr hätte. Das heißt, diese Linsen, die sie auf den Kameras drauf haben, machen 210 Grad Blickwinkel, also um die Ecke rum. Und dann ein bisschen rein, dann hast du die 180 und dann noch ein bisschen nach vorne hast du so eine Box, wo der User hinschauen würde. Dann siehst du diese Box eingeblendet von deinem Blickwinkel, den du hier durch die Kamera, durch das Vision Pro Headset so ungefähr hättest. Aber du kannst dich in diesem Ding nicht bewegen. Also du hast keine Möglichkeit, diese Projektion jetzt irgendwie live abzugreifen. Das ist noch nicht vorgesehen. Das ist auch noch nicht fertig. Also Kamerabild direkt auf Vision Pro gibt es auch noch nicht. Da arbeiten sie dran, sagen sie, aber das haben sie noch nicht mal als Beta-Feature oder irgendwas. Also das gibt es auch noch nicht. Wenn du dann dein Video schneidest, musst du irgendwie einen LUT drauflegen. Das kommt als Blackmagic Raw und so weiter. Du kannst auch jeweils linkes und rechtes Auge irgendwie separat previewen und so. Das geht alles. Und kannst dann deinen Schnitt machen. Aber das Interessante bei dem Schnitt ist jetzt, und das widerspricht komplett dem, was die Leute, die bisherigen Clips analysiert haben und die Patente gelesen haben, dass nämlich das File, so wie es dann aus dem DaVinci Resolve rausgefallen kommt, das ist nicht fertig geschnitten, sondern das ist quasi eine Projektdatei. Du kriegst da nicht ein Videofile rausgeschrieben, sondern du kriegst jeden Schnitt als eigenes Videofile rausgeschrieben mit den jeweiligen Metadaten der Kamera, die diesen Clip erzeugt hat. Und die Vision Pro rechnet die Transitions.
Okay.
Damit das richtig projiziert wird. Also das, was die DaVinci Resolve jetzt rausspielt, ist nicht dieses 45 Grad gedrehte Video, damit der Horizont möglichst lange ist, sondern das ist ein schwarzes Bild mit einem Kreis in der Mitte. Und die Transitions, wie dieses verzerrte Bild wieder auf die Vision Pro Geometrie und deine Augen rausgerechnet wird, passiert anhand der Metadaten, die in diesen Files drin ist. Und wenn da ein Schnitt ist oder eine Transition, also irgendwie ein Dip to Color oder eine Crossfade, dann rechnet das die Vision Pro.
Okay, das ist ja wild.
Das ist sehr wild. Und das ist wohl damit die Verzerrung, die je Kamera unterschiedlich ausfallen kann, weil jede Kamera unterschiedlich aus der Fabrik kommt und aus der Fabrik kalibriert wird, wo genau die beiden Linsen hingucken. Ganz genau kleine Millimeterabweichungen. Das rechnet am Schluss die Vision Pro zurück. Das heißt, dieses Format, was da rausfällt, das ist nicht für jeden gleich. Das wird nicht für jeden gleich. Ich verstehe es nicht. Also das ist deswegen auch unter anderem so nicht fertig, weil es so kompliziert ist. Das ist nicht einfach ein Videofile mit zwei Augen, sondern das wird von der Vision Pro dann zurückgerechnet. Und das ist mindestens das zweite Immersive-Video-Format, was Apple da gebaut hat. Weil das erste ist das, was sie für ihre, was auch immer, Metallica-Konzerte und so fertig ausgespielt wahrscheinlich rausgeben mit den 45-Grad-Drehungen und HTTP-Livestreaming. Also das zeigt auch nochmal, wie unfertig das alles ist. Was jetzt auch gleichzeitig rausgefallen ist, ist ein Apple Immersive Video Utility für macOS. Und damit kannst du wiederum Immersive Video Pakete nehmen und auf der Vision Pro previewen. Das ist also so wie ein Mini-iTunes oder so. Da kannst du eine Library von Projekten haben und die dann auf deinen Vision Pro rausspiegeln. Damit geht das schon. Ob jetzt DaVinci Resolve in dieses Utility Pakete liefern kann, habe ich auch nicht rausfinden können.
Hm.
Also, der Kollege auf der Messe sagt, es sind jetzt Leute unterwegs mit einer Handvoll von Beta-Kameras, die dann mit dem Beta DaVinci Beta-Filme schneiden und die dann rausrendern können. Es gibt eine Demo, wo er zeigt, wie schnell ein M3 Ultra ein M3 Ultra dieses Projekt rausrendern kann. Und die Ansage war, ein M3 Ultra kann so ein Projekt in 25% Echtzeit rausschieben. Also sprich, du brauchst für eine Stunde Video bräuchtest du 4 Stunden zum Exportieren. Weil du hast 8000 Pixel mal 7000 Pixel mal 2 Augen mal 90 FPS, was relativ viel ist.
Das sind auf jeden Fall viele Pixel und viele Frames.
Mhm. Also, ich glaube, da geht schon was. Die Kamera ist auf jeden Fall ein Schritt auch nach vorne, aber die Kamera gibt es nicht und die Software gibt es nicht und davon gibt es noch überhaupt nichts. Ja.
Ja, so wie halt alles rund um die Vision Pro. Es ist einfach so.
In dem Vision Pro Utility steht auch drin, so du kannst Video importieren in deine Library und du kannst diese Apple Immersive Video Universal Files reviewen und verschiedene Kombinationen von Metadata ausprobieren. Was das bedeutet, weiß ich nicht. Und wie dann der Schritt von diesem Universal-File zu einem Auslieferungs-File ist, das weiß ich auch noch. Vielleicht ist das ein Kompressor drin. Vielleicht kann der Kompressor dieses Lens-Space-Format dann zu HTTP Live in ein diagonales Format wieder rausrendern. Man weiß es nicht.
Nee, das ist sehr, 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 sehr unklar alles.
So. Wenn ihr möchtet, könntet ihr euch ein Bits und So Plus klicken, die Sendung direkt unterstützen. Ihr kennt das ja, Bits und So Punkt Plus und dort Pre-Show, Post-Show, die Kapitel im Podcast und die Zugriffe auf den Real-Life-Stream auf Real-Life-TV könnt ihr auch zwischen der Aufzeichnung und der Veröffentlichung in der Regel eine Aufzeichnung sehen, wenn alles gut geht. Es geht ja nicht immer alles gut, aber das meiste geht schon gut. Also herzlichen Dank an alle, die es tun. Bits und So Punkt Plus mit einem 5er im Monat seid ihr ungefähr dabei. Danke sehr für alle, die das schon tun. Ich hätte euch gerne ein Ding gezeigt, das heißt Firebase Studio. Firebase ist ja so dieses Wolkendingens-Push-Datenbank in der Wolke vom Google-Android-Blödsinn hin und her, was ganz lustig ist. Und die haben jetzt ein Ding gezeigt, das heißt Firebase Studio. Und das ist quasi Visual Studio Code mit einem Gemini drin und möglicherweise ein AI-Agent, der gleich für dich codet, und zwar cross-Plattform und für Android. Und das Ganze am Schluss auch noch veröffentlicht und hostet auf Firebase möglicherweise. Ich hätte das sehr gerne ausprobiert. Es sieht wahnsinnig interessant aus. Sie sind nur komplett überrannt worden und es ist sofort tot, wenn du es aufmachst. Es stürzt ab und es ist kaputt. Das
also bei mir kann ich kann es aufmachen. Ich bin mit meinem Google-Account, der hier Gemini Advanced und Schmu hat.
Ja, ich auch.
Spannend.
Und geht da was bei dir, wenn du einen Prompt reingibst?
Ich werde das soeben live ausprobieren.
Ja, aber ich habe gesagt, ich hätte zum Beispiel gerne eine App, die so Ladesäulenpreise anguckt und dann Ladesäulenpreise anhand der Ladekarten anzeigt, verschiedene Preise für Gleichstrom und für Wechselstrompreise zum Beispiel.
Das ist eine krass smarte Idee.
Vielleicht einfach noch so ein Icon mit einem Fuchs oder so.
Ja,
und oder Dax. Dann ist so eine weiße Seite aufgetaucht und er hat nicht weitergeladen. Habe ich dir so 10 Minuten stehen lassen, dann ist in der Ecke unten so ein Feedback-Formular aufgegangen, steht drin so, wie finden Sie eigentlich Firebase Studio? Und habe ich reingeschrieben, ganz toll, es funktioniert nicht.
Ja.
Und aber die Idee ist schon nicht schlecht, weil, wie hieß denn dieses Ding, wo du so serverless Code in der Wolke direkt deployen konntest, was jetzt inzwischen auch teuer und blöd geworden ist. Wie hieß das denn? Ich komme nicht mehr auf den Namen. Ich überlege schon seit einer Stunde, wie das denn hieß, wo du so Ruby on Rails Quatsch irgendwie direkt einfach mit, weißt du noch? Nee, nicht Wörsel, Wörsel, älteres Zeug. Die sind vor 2-3 Jahren sind die böse und teuer geworden oder haben zugemacht oder irgendwas. Auf jeden Fall, die Idee ist so ähnlich, ne, dass du sagst, so, ich brauche eine kleine Anwendung, die vielleicht im Web läuft oder vielleicht auf Mobile läuft. Ich weiß auch nicht, wie genau der Schritt ist, wenn du jetzt von diesem Firebase Studio dann bis zum Google Play Store durchgehen wolltest. Wie hieß denn dieser Dienst? Nein.
Inzwischen generiert bei mir gerade ohne Ende App-Code.
Ja, bei dir läuft's. Das ist doch schön. Ja, und da ladet DAX schon fertig.
Ja, es heißt ChargeWise.
Mhm.
Ja, kann man drüber diskutieren, ob das ein guter Name ist. Aber der DAX wird quasi gerade gestrickt.
Ja, und du siehst halt dann den Code runterlaufen und der siehst du die Preview, was das dann irgendwie am Schluss bedeutet. Der sollte an sich natürlich auch irgendwie so ein bisschen, wenn du da sagst, mach mal Flutter, würde er vielleicht auch Flutter machen, wer weiß, ja?
Ja, wahrscheinlich. Ich weiß gerade gar nicht, was er hier tut. TypeScript ganz viel.
Ist auch nicht Replit. Das war so eine Sache seit 2005. Wie hieß denn dieser
Service? Ich weiß gar nicht, was du meinst.
Vielleicht ist es auch nicht Ruby gewesen. Es erschien mir immer eine riesen Kostenfalle zu sein, so wegen großem Erfolg pleite gegangen oder so. Aber ich habe das auch nie benutzt. Deswegen vielleicht erinnere ich mich auch nicht. Ist auch egal. Aber die Idee wäre so, dass du einfach die Idee für Code reinschreibst. Der schreibt dir ganz viel Code. Du kannst da auch iterieren. Du hast so potenziell die ganze Macht von Visual Studio Code dahinter. Heroku, dankeschön. Das wäre es gewesen.
Ach, das. Ja.
Mhm. Sind die noch da? Gibt es die noch? Ja, gibt es noch. Gehört jetzt Salesforce natürlich. Ja,
natürlich, so wie alles Gute.
Ja, also die Idee von Heroku, aber dass du einfach mit englischem Text das befüllen kannst. Und das läuft dann irgendwo für Geld beim Firebase in der Wolke. Vielleicht auch nicht. Du kannst beim Firebase, kannst du dir auch Datenbank in die Wolke schicken. Die handeln Sync und alles so automatisch und so weiter. Vielleicht ist es voll gut.
Das ist tatsächlich wild.
Ja.
Android Studio Cloud, was nicht alles dort gibt. Ich bin begeistert. Ich werde das ausprobieren.
Ja, also das ist mal ein Blick wert, falls ihr irgendwie reinkommt und es für euch nicht sofort abstürzt. Ich habe ja auch eigentlich einen bezahlten Account und sie haben für registrierte, vielleicht ist es deswegen bei dir anders, für registrierte Google Developers hast du irgendwie 30 Workspaces oder so.
Ja, wahrscheinlich, das kann natürlich sein, weil das ist der Account, der auch im Play Store hängt.
Ja, also das könnte sein, dass es dann vielleicht ein bisschen besser läuft. Auf jeden Fall, die Idee, das ist auch nicht sicher perfekt und sowas, aber die Idee ist so interessant, dass du halt eine kleine App oder ein Skript halt beschreiben kannst und dieses Firebase Studio würde jetzt wahrscheinlich den Schritt am Schluss, wo läuft das denn, auch noch lösen. Nämlich bei denen in der Wolke potenziell. Ja, wenn du dort deren Cloud-Functions irgendwie befüllen kannst oder wenn du dort irgendwie eine Android in the Cloud, was auch immer, App rauslassen kannst, das schließt nochmal eine weitere Lücke, die am Schluss bei diesen ganzen AI-Gecode dann hängen würde. Ne?
Das ist cool.
Ja, also mal ausprobieren. Ich versuche weiter reinzukommen, aber ich wollte es mal erwähnt haben, falls da jemand besser mehr Glück hat mit seinem Account. Genau.
Easy.
Alex, was gibt's?
Als Pick meinst du? Ich will auch was AI-mäßiges picken, obwohl es ein sehr simpler Pick wahrscheinlich ist. Also ich habe durch einen Workspace-Account, der nur so in der Familie rumhängt, Gemini Zugriff. Und Gemini hat diese Gems rausgeschoben vor ein paar Monaten.
Mhm.
Und also ich habe 3 von denen einfach anhand des Titels nicht angeklickt. Also einen kreativen Partner brauche ich nicht. Ich brauche einen Karriereberater nicht. Vielleicht bräuchte ich einen Karriereberater, aber
ja, nicht.
Definitiv klicke ich bei Google Gemini keinen Karriereberater an. Aber da gibt es einen Schreibassistenten. Und der Schreibassistent, der ist ziemlich lustig. Also der ist gut. Also der macht Grammatik, der macht Sätze umstellen und der macht es in einer Art und Weise, die relativ verständlich ist, muss ich sagen. Also du kannst die Gedankengänge anzeigen lassen. Ich benutze diese 2,5 Pro Experimental Variante. Die Gedankengänge, die sind eingeklappt, die musst du dich anzeigen lassen. Aber die klappen mit also die ganze Schreibassistenz, die schreibt gerade mit deutschem Text erstaunlich gut, muss ich sagen. Also ich benutze ja auch gerne mal Wörter im Blog, die vielleicht so unüblich sind, wo man irgendwie unspannender formulieren würde. Zum wenn man Beispiel? So seriöser was? Daherkommen würde. Ich bin benutze so Worte wie schnörkellos und solche Geschichten, ah, ja, weißt okay. du, da ist da. Da jeder andere Language-Tool-Assistent sagt dann so, hey, benutzt man nicht so ein Wort, sondern so, ja, was lame ist so irgendwie. Und der Schreibassistent von Gemini, der tut sich so ein bisschen hervor, indem er das akzeptiert und tatsächlich auf Grammatikfehler eingeht oder stilistische Hinweise mir gibt. Und ich finde die Aufschlüsselung relativ gelungen. Also da ist viel Wortcloud auch irgendwie drin, so nach dem Motto, hey, toller Takes und so weiter. Weißt du, das ist leider sowas, was du irgendwie leider nicht abknipsen kannst. Oder irgendwie so prinzipiell gut geschrieben und so. Das, weißt du, das brauche ich nicht. Aber die Struktur, wie es aufgeschlüsselt wird, gefällt mir. Und du kannst es auch natürlich dann irgendwie, kannst Texte per File reinwerfen, du kannst auch einfach reinkopieren und du kannst dann irgendwie sagen, ja, ich nehme all diese Änderungen, die du hast, an und schreib mir doch mal den kompletten Text raus. Also dieses Jam, es ist ein relativ großes Tool für eine kleine Funktion innerhalb von Gemini. Und ich mache das jetzt so mit so meinen deutschen Texten seit ein paar Tagen, Wochen will ich sagen, einfach nur so, um zu sehen, wie gut das so ist. Und teilweise sind da wirklich gute Hinweise, die ich auch definitiv gebrauchen kann drin, was so Rechtschreibung angeht. Und es ist ein ernsthaft gutes Tool. Und ich habe schon viel in der Hinsicht ausprobiert einfach. Und ist halt ein extra Arbeitsschritt, den du so machen musst. Aber wenn du halt dann doch die Korrektur vorher findest, bevor du veröffentlichst, und dann kriegst du es eh gesagt. Aber wenn du die vorher abfängst, ist das ganz gelungen. Und ich bin teilweise, also gerade weil es mit deutscher Sprache, weißt du, bei Englisch würde mich das nicht so überraschen, aber bei Deutsch hat es mich überrascht, dass es dann doch so gut funktioniert. Und letztendlich klickst du den nur an auf der Webseite, den Schreibassistenten, und dann kopierst du deinen Text da rein und dann sagst du vielleicht noch irgendwie, guck mal auf Stilvorschläge oder guck mal auf Korrektur oder verbessere den Satzfluss. Solche Geschichten kannst du halt direkt anklicken. Und dann ist er relativ gut, weil er halt auch diese Sachen, die so Eigenheiten von mir sind, akzeptiert und nicht irgendwie sagt so, hey, das würde ich halt so auf die komplett unspektakuläre Art und Weise schreiben, sondern es relativ gut macht. Also ja, habe ich Hoffnung, dass das ein ganz gutes Tool im Werkzeugkasten so ist. Das wäre mein Pick.
Ja, also Gemini ist tatsächlich, kann man auch mal versuchen. Ich habe auch so das Gefühl, wie mit den Bildgeneratoren, wenn du halt das Bild aus dem einen nicht rausbekommst, versuchst den anderen, dann klebst du ein neues Gesicht drauf und der nächste kann das Video dann besser und der vierte hat halt irgendwie das beste glitzernde Kristallschwert oder so. Und
sehr wichtig, sehr ja, wichtig.
Total. Und dann kannst du da vielleicht was zusammenbasteln. Ja, also ich habe mit den Gems noch nichts probiert, aber du kannst natürlich auch, wo war das denn? War das im Deep Research, kannst du, glaube ich, auch sowas Ähnliches wie Gems reinkleben und dann sagen, mach mal dies und das mit.
Ja, und die kannst du ja auch einzeln bauen und so weiter. Also das ist, es ist eine interessante Weiterentwicklung und die ist ja auch nicht prinzipiell neu. Also ChatGPT hat die auch und so. Die wurden halt so promomäßig irgendwie reingedrückt. Also sie werden hier vorgeschlagen auf der Gemini-Webseite. Ich konnte die nicht abbilden auf der mobilen Fassung. Ich weiß nicht, die ist auch noch ein bisschen, also die App entwickelt sich relativ gut weiter, interessant für eine Google-App auf iOS, die sich relativ flott weiterentwickelt mit so Features, die andere Google-Anwendungen überhaupt nie bekamen oder Jahre später erst. Aber die Gems habe ich dort nicht gefunden. Ich benutze die Webseite und ja, wie gesagt, ich mag die Aufbereitung, weil er auch zum Beispiel sagt irgendwie so, hey, das ist eher so umgangssprachlich formuliert, aber das scheint so okay zu sein oder das scheinst du so zu wollen. Und dann fusche ich dir auch damit nicht mal rein. Und ja, das ist ein cleveres Tool.
Mhm. Okay. Leo, was gibt's?
Ich habe was Reisezubehör. Und zwar von einem Hersteller, den wir schon das ein oder andere Mal für Taschen hatten, nämlich Peak Design. Hm. Die haben, ich weiß gar nicht, also mir war das Ding zumindest neu. Es kann aber sein, dass das auch schon länger in deren Setup drin ist. Das nennt sich Tech Pouch. Und das ist keine große Reisetasche, sondern das ist halt eine kleine Reisetasche, die nur für, naja, ich meine, man kann da natürlich sonst was reintun, aber sie ist in erster Linie dafür gedacht, halt so alle möglichen Gadgets, Kabel, Technik, Adapter, Krempel, Netzteile, Stecker, was man halt auch immer so mit sich rumschleppen mag, allesamt in, an einem Ort in diesem einen Täschchen zu bündeln. Und das kann man dann natürlich irgendwie in größere, in den Koffer schmeißen oder in die Reisetasche oder mit was auch immer man halt durch, unterwegs ist oder Rucksack, egal. Oder halt einen großen Peak-Design, große Peak-Design-Tasche oder Tasche anderen Herstellers ebenso. Also das ist natürlich ein lustiges Konzept und mir war zuerst nicht ganz klar, ob das so super sinnvoll ist und ob ich das so richtig brauchen kann und was das taugt und fand es jetzt doch recht praktisch, muss ich sagen, weil es ist halt extrem fächerreich. Also die Zahl der, ich habe es nicht nachgezählt, aber es sind wirklich sehr viele Fächer. Das heißt, du kannst sehr kleinteilig dein Zeug unterbringen. Es hat so ein paar leichte, so ein paar kleine lustigen Sachen, dass du so nach, du kannst zum Beispiel außen das iPhone reinschieben und in dem Hauptpouch innen halt noch eine Powerbank drin liegen haben und dann das Kabel halt nach außen in die Außentasche durchführen, sodass du außen das iPhone lädst. So kleine nette Ideen und insgesamt so von dem Stoff oder dieses ist wieder irgendein recycelter Außenstoff, den die genommen haben, glaube ich. Und der hat mir bei den Peak Design, bei den iPhone-Hüllen schon sehr gut gefallen. Das ist auch so eine ähnliche Art von Stoff. Also es macht einen relativ robusten Eindruck. Ich meine, ich habe es jetzt nur eine Woche durch die Gegend geschleppt. Mal sehen, wie das nach ein paar Jahren aussieht. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass, also es wirkt so, als würde es für lange Zeit viel hoffentlich mitmachen.
Die Größe ist so, dass wahrscheinlich das allergrößte iPhone gerade reinpasst, aber für ein iPad Mini wahrscheinlich nicht ausreicht, ne?
Ja, das ist das extrem Lustige, weil das iPad Mini halt einfach exakt gerade so reinpasst.
Gerade so.
Also das heißt, das ist tatsächlich, die Größe ist tatsächlich wirklich iPad Mini. Es hat lustigerweise, hat die Tasche ja auch noch so Vorrichtungen, um zum Beispiel Stifte unterzubringen. Also du kannst sogar den Apple Pencil in so ein Stiftding noch einschieben. Es ist tatsächlich extrem trickreich für's. Ich dachte auch zuerst, das iPad Mini sei zu groß, aber es passt halt exakt rein. iPhone ist natürlich sowieso kein Problem. Größere iPads ist dann ausgeschlossen. Also das ist, glaube ich, ich glaube jetzt in der Kamera, wer es sieht hier, da steckt das iPad drin. Also es passt genau rein. Und es passt relativ viel drin. Also ich habe das iPad da drin gehabt, ich habe da eine Powerbank drin gehabt, ich habe da die AirPods drin gehabt, ich habe auch noch einen Reisepass drin gehabt. Also man kann natürlich anderes. Ich hatte mehrere Ladekabel, Netzteile drin, ich hatte Knopfzellen, Batterien drin, ich hatte eine Ersatz-Apple Watch drin, die niemand mit sich in Urlaub mitschleppen sollte.
Und wie fand die AirPod Security das Ding?
Die AirPod Security hat mich gebeten, mein iPad aus meinem Rucksack zu nehmen. Dann habe ich diesen Pouch rausgeholt und dann hat die mich so ein bisschen komisch angeschaut. dann habe ich den daneben gelegt und dann habe ich gesagt, irgendwie signalisiert, ob ich das aufmachen soll, da auch noch Sachen rausholen soll. Und dann hat die gesagt, nee. Und dann habe ich einfach diesen Pouch, also den Pouch habe ich halt aus meinem Rucksack rausgeholt und dann in das Kistchen einzeln gelegt und das ging gut. Ging sauber durch Security.
Ja, also hier steht Preis 60 Euro, gibt es in 6 Farben oder so. Und
ja.
Du hast eine Ergänzung, das ist die Version 2, weil ich habe die Version 1 davon.
Ah.
Das ist die Weiterentwicklung und die Version 1 hatte so eine Lasche, die man so über das, also es war eher so eine Lasche, die man grob aufgemacht hat und dann Sachen einsortiert. Das ist ein ganz relativ anderes Konzept, also das Version 2 zu nennen ist auch irgendwie mutig, weil das ist schon eine andere Tasche einfach an sich. Aber ich kann dir sagen, vom Material, das hält einfach Jahre. Das ist sehr gut. Und ich benutze das so für meinen Rucksack, um Sachen auch zu trennen einfach. Also du hast ja was ganz Gutes bei diesen preiswerten Kabel, bei Kabeln, die mittlerweile alle USB-C sind, hast du preiswerte Preise und dann kannst du halt so Ersatzkabel einfach für alles dauerhaft dabei haben. Also irgendwie, weißt du, USB-C auf USB-C, USB-C auf Lightning, USB-C, HDMI, was auch immer. Ich denke mir Kabel aus. Aber halt so Kabel dort dauerhaft einfach und diese Tasche immer zu greifen, um halt irgendein Kabel zu haben, dann auch ist sehr, sehr gut.
Ja, also was ich nicht gemacht habe, was man aber machen kann, man kann sich dann halt irgendeinen Kamerastrap von denen noch dazu kaufen und die auch so selbst als Umhängetrage, als Mini-Umhängetragetasche mit sich durch die Gegend befördern. Vielleicht auch ganz lustig, wenn man es mal brauchen kann. Ist halt relativ flexibel. Also ich mag sowieso diese kleinteiligen Sachen von Peak Design, mag ich lieber als die großteiligen Sachen. Mhm. Also gerade so diese Sortiersachen und ich nehme dann lieber einen Rucksack oder einen Duffelbag oder Tasche oder was auch immer oder Koffer von irgendjemand anderem und nehme aber dann diese verschiedenen Komponenten von Peak Design, um die Sachen irgendwie unter Umständen einfach getrennt zu halten. Das finde ich extrem praktisch.
Das heißt, du hast auch die kleine Version, oder, von dem Pouch? Weil die gibt es in klein und in groß?
Nee, das ist die große. Das muss die große sein. Die kleine, die weiß ich nicht. Die ist wahrscheinlich, die wäre, also als ich mir das irgendwann, als ich die bestellt habe, habe ich mir das nicht groß angeschaut. Groß, klein, die kleine erschien mir auf einen Blick irgendwie ein bisschen zu winzig.
Ja,
zu
ja, okay, dann sehe ich es gerade, ja.
Also da wird es auch, glaube ich, da wäre das iPad, das ist aus.
Nee, keine Chance.
Das muss die Normalgröße, genau, die Normalgröße sein. Und ja, klar, ich meine, muss man natürlich selbst wissen, wo halt der Haupteinsatzzweck ist. Aber für mich ist, glaube ich, diese Form tatsächlich echt jetzt relativ perfekt in der ihrer Größe. Also klar, wenn du jetzt ein größeres iPad natürlich mit dir rumschleppst, musst du dir natürlich nochmal überlegen, ob du dann irgendwie was anderes möchtest.
Die kleine Pouch scheint dann gerade so für ein großes Telefon irgendwie zu sein. Ja. Ne? Und die große Pouch ist dann für ein iPad Mini und die großen Rucksäcke dann für irgendwelche Laptops und so ein Kram. Ich habe die Everyday Messenger und die ist zum Beispiel sehr nett und groß, passt jeder Laptop rein, wobei das 15 Zoll MacBook Pro auch so gerade am Limit ist. Also 15 Pro mit Pouch nochmal drumrum, also mit Sleeve drumrum, geht so gerade oder gerade nicht in die Everyday Messenger rein.
15 oder 16 Zoll MacBook Pro?
15 sind es, oder? Sind 16?
Das neue heißt
16, ist aber so groß wie ein altes 15er, so rum.
Ja, es ist nicht viel größer am Schluss geworden. Ne? Mhm. Nur, dass nicht irgendwie jemand sich verwirrt ist und denkt, er müsste ein altes 15er sitzen. Aber du hast recht natürlich, dass von der Größe her es eigentlich nicht viel mehr geworden ist.
Ja. Okay, gut. Dann linke ich das mal zum Beispiel sicherlich beim Enjoy Your Camera wird es das geben. Und dann schauen wir mal, Basti, was gibt's außer einem Neustart hier?
Das werde ich sofort einleiten. Ich musste mit dem heutigen Pick unbedingt darauf warten, dass Leo wieder zurück ist, weil es geht natürlich um Erdnussbutter-Hochtechnologie. Und
okay.
Ich bin ja erstmal deiner Empfehlung gefolgt und habe mir hier diese Whole Earth Crunchy Peanut Butter gekauft.
Ja.
So. Und die ist noch original verpackt.
Das ist unmöglich.
Ja, ich hab noch ein bisschen was von der großen übrig. Von der, wie heißt die denn, gleich wieder Moneylife. Da ist was da. Mhm. Weil wir verschiedene Konsumgeschwindigkeiten haben. Das haben wir ja schon mal festgestellt. Mhm. Und dann bin ich jetzt aber auf eine Herausforderung gestolpert. Und ich bin auch bei der Moneylife da schon wieder drüber gestolpert. Und da brauche ich jetzt zum einen deinen Input. Und Beratung. Und ich mal gucken, weil ich habe eine Vermutung, was du zu dem Produkt, was ich heute mitgebracht habe, sagen wirst. Und wir werden das aber rausfinden, ob dem so ist. So, jetzt sehen wir bei diesem Gläschen Erdnussbutter eine Sache, die Erdnussbutter gerne macht. Und es steht auch sogar hier drauf, dass das voll knorke und super ist. Da hat sich jetzt oben dieses Erdnussöl abgesetzt.
Ja.
Und das passiert hier nicht nur mit einem frischen Glas Erdnussbutter, sondern das passiert auch mit einer Erdnussbutter, die da schon ein bisschen rumsteht. Und wenn man jetzt nicht innerhalb einer Woche so ein Kilo Erdnussbutter inhaliert, dann setzt sich das da auch gerne mal ab. Und jetzt stehen wir hier, ich mache die jetzt mal auf, ich habe sicherheitshalber hier schon Küchentücher überall bereitgelegt und die Tastatur weit weggeschoben, weil es mit großer Wahrscheinlichkeit schrecklich enden wird.
Ja.
So, jetzt mache ich das also auf und jetzt habe ich hier oben Erdnussbutter drin
schwimmt. Ja.
Jetzt ist die Frage an dich, was mache ich denn jetzt?
Schüttelt man die weg oder mischt man die durch?
Um Gottes Willen!
Ne, Leo hat das noch nie gesehen, weil er sofort isst.
Ja, aber man holt sich die ja manchmal im Laden und dann isst die schon so. Ja,
dann trinkt das erste Glas.
Dann trinkt man erstmal oben dieses Erdnussöl runter.
Ich trinke das nicht. Nein, das, so weit geht die Liebe zur Erdnussbutter nicht, dass ich das Erdnussöl pur konsumieren würde, was sich da oben absetzt. Nee, ich mache da gar nichts, keine so wundersame Sachen. Also ich könnte mal versuchen, mein Super Zwirl zu benutzen, um das Ding zu quirlen, aber ich glaube, der wäre dann kaputt. Mein iHeart, wie heißen die? MHW, Make Heart Warm Bomber. Drei mein Super Quirl zu benutzen. Der wird aber, glaube ich, verzweifelt an der Erdnussbutter. Nee, ich nehme einfach einen sehr festen, langen Löffel und rühre sehr geduldig herum. Okay. Und da ich das nur einmal machen muss, weil nie wieder sich bei mir irgendeine Form von Öl oben ablagert bei der Erdnussbutter, hat sich das dann gegessen, im wahrsten Sinne.
Hat sich's gegessen.
Also ich kenne das von so Sesampaste, die teilt sich auch oben Sesamöl und unten Stein. Und dann muss man halt mit einem Löffel, so dass der Löffel sich gerade nicht verbiegt, irgendwie in dem Ding irgendwie rumstochern.
Und genau das ist so mein Problem, weil ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich nehme einen sehr langen Löffel, das aus Kunststoff ist.
Ja, das ist schlecht, weil der geht kaputt.
Oder ich nehme einen langen Löffel, der aus Metall ist. Der ist meistens gut. Danach in einer anderen Form als vorher.
Ja.
Und was dazu kommt, ist, wenn ich jetzt mit diesem Löffel dieses Ding hier umrühre, habe ich die Hälfte dieses Öls an den Fingern. Und ich habe sowohl mit Tahin als auch mit Erdnussbutter Probleme gehabt. Und dann hat mich natürlich, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, irgendein Targeting hat gesagt, der Mann mag Erdnussbutter.
Ui.
Da gibt es eine Lösung für. Und ich habe eine Lösung mitgebracht. Und es ist dieses wunderbare Doppel-S-förmige Stück Stahl, das ich jetzt hier einführen kann. Das ist sehr, sehr dünn. Wir sehen jetzt, ich habe das komplett in das Glas rein versenkt.
Ja.
Und das Öl ist oben nicht ausgelaufen. Ich kann jetzt anfangen, mit diesem Quirl das zu quirlen. Und was dieses Ding gleichzeitig macht, das quirlt es überall. Durch das ganze Glas hindurch.
Ja, ja.
Also das Konzept erschließt sich mir auf gewisse Weise. Ja. Aber ich.
Das rausholen. Ich bin sehr gespannt auf das rausholen.
Jetzt, mal auf. Jetzt fängt also, Sauerei wir fängt schon an.
Nee, es ist null Sauerei. Das Schöne. Wir sehen jetzt zum Beispiel ganz unten, wie man immer mal wieder sieht, dass da dieser Metallschnupsi vorbeifährt.
Ja, ja.
Und jetzt rührt dieses Ding von oben bis unten ganz durch.
Dieses eine Glas. Also ich meine, verschiedene Glasgrößen muss man wahrscheinlich experimentieren.
Ja, also man kann damit auch gut so ein 1 Kilo Moneylife, 900 Gramm Moneylife.
verdammte Springflächen Moneylife.
Umrühren. So, und was jetzt natürlich passiert ist, das kann ich hier noch so ein bisschen durchrühren. Ja, und das geht sehr, sehr gut, weil es halt einfach ein sehr massives Stück Stahl ist.
Ja,
und jetzt würde ich das ja natürlich rausziehen.
Ja.
Und jetzt passiert dieses hier, ich ziehe das raus und da ist ganz viel Erdnussbutter dran. Und da haben die drüber nachgedacht. Und da haben die sich gedacht, das ist gar nicht so smart, weil da hast du an diesem ganzen Ding Erdnussbutter. Deswegen liefern sie ein Plättchen mit einem Loch. Und jetzt
fahre ich dieses... Das hast du dir doch selbst gebastelt.
Ja, das sieht sehr, sehr gebastelt.
Ich würde es mir wünschen, ich bräuchte eine dritte Hand. Aber wenn wir jetzt hier sehen, dass ich dieses Plättchen runterfahren kann, dann streift dieses Plättchen jetzt.
Nein, das hast du dir einfach
das am spezialisierteste Tool, was ich jemals gesehen habe.
Ich muss das kurz absetzen, in der Hoffnung, dass ich das jetzt hochnehmen kann und das einfach in das Glas runtertropft.
Außerdem, was ist denn das für ein Konzept, die Erdnussbutter abzustreifen? Die isst man doch
dann. Du kannst doch von dem Ding runterlecken.
Du isst doch den verdammten Löffel dann. Und dann diese Platte essen.
Also Leute kaufen sich ja schon spezialisiertes
Screen. Das ist jetzt so, kostet nur 80 Euro.
Kostet nur 4,99. und ich habe jetzt ein perfektes, umgerührtes Glas Erdnussbutter. Und das mich geschmacklich ein bisschen enttäuscht, muss ich gestehen. Aber... also ich habe deine Reaktion exakt so erwartet, dass genau das die Reaktion ist. Aber es erzeugt bei mir erstaunlich viel Freude beim Umrühren der Erdnussbutter. Und ja, natürlich ist das Ablecken des Löffels auch immer ein Highlight gewesen. Mhm. Aber das Lowlight ist natürlich das nicht gut umrühren können von Erdnussbutter. Und das funktioniert damit fantastisch. Und es kostet ungefähr kein Geld, was mich einfach sehr überzeugt hat. Und ich bin einfach begeistert von diesem mit zugegeben bisschen nutzlosen Abstreifmechanismus.
Aber ich komme noch nicht ganz weit hinweg.
Also, okay, unter welchem Namen würde man so ein Produkt platzieren?
Wolfless Penis Butter.
Squirrel.
Ich würde mir ja wünschen, ich hätte das erfunden und mir ausgedacht. Ja. Ist ja aber natürlich nicht, könnte nicht weiter weg von der Wahrheit sein.
Also wenn da jetzt so eine High-End-Webseite kommt, die irgendwie dieses Produkt irgendwie mit einem coolen Namen platziert, dann falle ich um.
Das habe ich natürlich bei unserem allerliebsten Lieblingsbestellservice gekauft, bei dem der mich jetzt gerade entschieden hat, dass er mich jetzt ausgelockt hat. Deswegen muss ich mich jetzt neu einloggen und mir eine SMS schicken lassen, um mich was genau ist denn jetzt los, bitte?
Weil du in einem, weißt du, du bist andere Netzwerken unterwegs und dann macht sowas. Ach,
das glaube ich nicht.
Aber schick mal den Link dann nachher, dann kann ich den.
Hat es denn eine Bezeichnung? Wir müssen die Bezeichnung noch diskutieren.
Die Bezeichnung kann ich euch sofort mitteilen. Ja. So.
Ich habe mal so Avocado-Löffel gesehen und so weiter. Also völliger Quatsch. Machst einfach Messer, schneid's auf, isste.
Also ich meine, Avocado-Löffel ist wirklich ernsthaft Quatsch.
Aber gibt's. Such das mal. Also Avocado, so ganze Schneidkombination und so weiter. Leute, die...
Es gibt ja echt nützliche Schneidwerkzeuge, aber so, Avocado ist ja nun, stellt einen ja vor relativ wenig Herausforderungen, muss man sagen.
Ich habe es gefunden und es heißt Peanut Butter Stir.
Das haben wir doch gerade eben gesagt.
Ja, es ist einfach nichts anderes.
Das ist sehr gut. Wie gesagt, also wenn du das nicht uns gezeigt, ich wäre mir nicht sicher gewesen.
Komm, guck das irgendwie. Das Ding habe ich. Da muss ich nur den Aufsatz kaufen.
Mit einem Akkuschrauber. Wieso ist da nicht ein Aufsatz für einen Akkuschrauber?
Das ist tatsächlich sehr wahr. Das habe ich mir auch gedacht.
Für den XO.
Aber wahrscheinlich ist das eine Riesensauerei.
Oder direkt mit Einsatz in den Deckel vom Glas. Mit einer Handkurbel.
Das wäre auch ziemlich gut, ja.
Oh, okay.
Vielleicht kann man das auch für andere Sachen, so für Senf und sowas benutzen.
Das kann man sicher auch für Senf benutzen.
Wahrscheinlich, ja.
Da habe ich jetzt nicht so richtig oft das Problem, dass sich da oben das Senföl absetzt.
Die Kombination ist vielleicht nicht allzu glorreich, wenn man
dann den
Senf... Quirl abschlägt und danach
brauchst verschiedene Plättchen um.
Da so ein bisschen dahin. Aber da das ja sehr professionell ist, dieser Abstreifmechanismus, gibt es da sicher einzelne für Senf, einen Abstreifer für Erdnussbutter. Also spezialisierte Abstreifer.
Weißt du, was das richtige Produkt für dich wäre? Hier?
Ich bin gespannt.
Der Nutbuster.
Ja. Der ist ziemlich gut.
Also er ist auf jeden Fall auf meinem Humorniveau. Ja. Das muss ich ehrlicherweise sagen.
Ja, ist gut. Ist
das
gut.
Ist ziemlich gut.
Okay, also das ist ein Problem, was viele Leute offensichtlich umtreibt.
Nein.
Scheinbar. Großes Angebot.
Ich bin einfach sehr begeistert.
Tonnen von Alternativen. Und teilweise auch mit so diesem Abstreif.
Also das ist echt lächerlich. Lächerlich.
Nein, du hast alles im Internet gesehen und dann fehlt dir einfach so eine.
Und dann kommt einer mit so einem Erdnussbutter. Come on.
Einfach eine Gabel in den Akkuschrauber.
Jetzt kommt wieder beim KI-Slop raus.
Ja. Das war nicht weit weg.
Einfach eine Gabel mit dem Griff in den Akkuschrauber, fertig.
Ja, das könnte man natürlich mal machen. Also
das ergibt doch alles überhaupt keinen
Sinn. Highlight-Pick, wirklich was.
Also was natürlich jetzt der nächste offensichtliche Schritt ist, ich muss natürlich jetzt einen Bit dahin schweißen an dieses Ding, dass ich es einfach wirklich in den XO reinstecken kann. Ja. Das ist einfach das, was jetzt als nächstes passieren muss. Jetzt muss ich
das
nur
ist ja durchaus möglich, oder?
Ja.
Okay. Gut,
fantastisch. Ja,
haben wir wieder was gelernt, wie man mit der Erdnussbutter umspringen muss.
Mhm. Mhm.
Ja, also es gibt sehr viele Optionen. Das ist wirklich ein Produkt, was die Fantasie anregt.
Das ist sehr albern.
Mhm.
Faszinierend.
Na gut, wir machen mal zu für heute. Danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wir sind nächste Woche wieder da, wenn es, ich meine, wenn wir wieder Sonntag machen, gibt es einen neuen German-Newsletter. Er schreibt ja jede Woche was, egal ob was los ist oder nicht.
Ja, egal.
Muss er ja.
Muss er, ne?
Ja.
Okay, gut, danke, gute Nacht.
Gute Nacht. Tschüss.